Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20.
Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für die National Football League. Es ist Zeit für Winter Day Football O'Clock. Und es ist Zeit für eine doppelte Ladung geballter Football-Kompetenz. Bernhard Zajkowicz, einerseits, den kennt ihr, das ist der Regular hier bei Winter Day Football O'Clock. Aber heute haben wir uns Verstärkung geholt, nämlich im Winter Day Studio. Es ist der ELF Championship Winning Head Coach. Es ist eigentlich schon fast eine Tradition, Coach Galecki, dass wir das einmal im Jahr machen. Es freut mich wahnsinnig, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Eigentlich brauchst du keine Vorstellung, trotzdem Head Coach der Vienna Vikings, Chris Galecki. Schön, dass du da bist.
Freut mich, dass ich da bin.
Bernhard, wie sehr wirst du heute auch die Football-Muscles und die intellektuellen Muscles noch ein bisschen mehr flexen lassen müssen, um mit Coach Galecki zu competen?
Ja, auf jeden Fall mehr als sonst normal compete ich immer nur gegen meine eigenen Gehirngespenster, aber jetzt wird der Chris dafür sorgen, dass er mir zeigt, warum er Coach ist und nicht Spieler.
Let's go, Bernie!
Das Coole an dieser Episode ist, dass sie eben nicht nur gehört werden kann, falls ihr das jetzt in eurem regulären Podcast-Feed hört, sondern dass sie auch gesehen werden kann. Einfach in den Shownotes des Podcasts ein klein wenig runterscrollen und dort den YouTube-Link anklicken. Und warum das wichtig ist, diese Episode auch zu sehen, nicht nur, weil die beiden Herrschaften extrem gut aussehen, wahnsinnig eloquent sind und mit ihren Gestiken und Mimiken dann auch gesehen gehören oder man sie sehen sollte. Wir sprechen in unserem Thema der Woche über Adjustments und da werden wir dann auch versuchen, so quasi in Realtime auf Plays zu reagieren. Das werdet ihr dann machen. Bernhard gibt ein Play vor, Coach Galecki wird dann gleich adjusten. Die Folge ist wie immer dreigeteilt. Wir sprechen im ersten Teil über die Arizona Cardinals gemeinsam. Wir sprechen im zweiten Teil über die Adjustments. Wir sprechen im dritten Teil über alles, was sonst so relevant ist rund um die NFL und würde vorschlagen, Coach, wenn du bereit bist, Bernhard, wenn du bereit bist, dass wir loslegen.
Gehen wir.
Ja. Die erste Rubrik heißt
die Arizona Cardinals.
Bernhard, wir haben wieder einen Sieg zu besprechen. Es hat ein klein wenig gedauert. Drei Spiele lang war die Niederlagenserie der Arizona Cardinals. Und dann hat es am vergangenen Sonntag gegen die New England Patriots auch durchaus eindrucksvoll geklappt. Wie wichtig war dieser Sieg für die Cardinals? Wie viel Ballast ist da auch von den kollektiven Cardinals-Seelen gefallen?
Ja, ob so viel Ballast abgefallen ist, weiß ich jetzt nicht genau. Also es war auf jeden Fall ein wirklicher Must-Win-Sieg. Ich meine, letzte Woche war es auch schon. Dann hätten wir halt wirklich, wirklich gute Chancen und realistische Chancen gehabt bezüglich Playoff. Und jetzt war es halt so ein Win, um noch irgendwelche Chancen zu haben, mussten wir einfach gewinnen. Und um das Ganze quasi so halbwegs in unserer Hand zu behalten oder mitzubestimmen können, wer in die Playoffs kommt. Deshalb war auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir gewonnen haben. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Aber man muss auch dazu sagen, dass es wirklich ein, okay, wir müssen halt einfach gewinnen und vor allem auch, wir sollten da gewinnen.
Coach, du hast nicht nur auf deinem Tablet die Standings in der NFC West mitgebracht, sondern du bist jetzt auch derjenige, der das für uns quasi unabhängig einschätzen kann, weil Bernhard und ich die ganze Saison über schon drüber reden, gerade auch noch Niederlagenserien, ist das Glas jetzt halb voll oder ist es halb leer? Aber wenn ich dir vor der Saison gesagt hätte, dass die Cardinals, die ja immer noch in einer Phase des Umbruchs sind, vor Woche 16 bei einer Bilanz von 7-7 halten, was hättest du gesagt?
Ja, das klingt in meiner Meinung so, wo die Cardinals stehen. Jetzt, es war immer die 49ers, die Rams in der Vergangenheit, Seahawks. Und die Cardinals waren ein bisschen nach hinten. Es ist gut zu sehen, und das ist die NFL, dass jedes Jahr kommt was Neues. Und wenn wir sehen einen jungen Quarterback wie Kyler Murray, das war der große Fragezeichen mit ihm. Kann er ein Team führen zu einem Playoff? Appearance, vor allem einen Sieg. So, jetzt ist es nicht überraschend, weil das ist die NFL und Dinge wechseln jedes Jahr und überraschende Teams kommen raus und sagen, okay, wir sind da, wir sind Playoff-bereit. Aber es ist überraschend, auch diese ganzen NFC West. Es ist so knapp zwischen jedem Team. Jeder hat gedacht, dass die 49ers wird Super Bowl Favorites. Die sind Letzte in dieser Tabelle. Und die Seahawks kämpfen jedes Spiel wie die Cardinals. Die Rams waren 1-4 und wirklich einen 7% Chance mit diesem Rekord, die ersten 5 Wochen in die Playoffs zu kommen, und jetzt sie führen in die NFC West. So, es ist ganz überraschend überall. Und das macht das ganz spannend. Das macht die NFL so viel Spaß.
Bernd, dann möchte mit einer Personalie beginnen, wenn wir auch diesen Sieg wieder mal versuchen, ein klein wenig zu sezieren, die mit deinem Tight-End-Kollegen zu tun hat, Trey McBride. Der war im vergangenen Sommer auch schon hier bei Winter Day Football O'Clock zu Gast. Und da purzeln reihenweise NFL-Rekorde, Franchise-Rekorde. Der hat als erster Tight-End in der NFL-Geschichte es geschafft, in 2 aufeinanderfolgenden Spielen 12+ Receptions zu fangen. Er hat jetzt schon den Cardinals-Franchise-Rekord für Receptions in einer Saison inne. Und jetzt hat er auch einen eher unrühmlichen Rekord, nämlich die meisten Catches in einer Saison ohne einen Receiving-Touchdown zu haben. Es ist eigentlich völlig absurd, dass es immer noch andauert, diese Streak. Wenn man das alles in einen Topf wirft und vielleicht auch seine Saison nochmal zusammenfasst, wie würdest du das tun? Wie hast du das miterlebt, mitverfolgt?
Es sind auf jeden Fall zwei verschiedene, weiß ich nicht, Ansichtsweisen auf jeden Fall. Also die eine ist als Außenstehender oder als Teamkollege oder als Typ, der ihn jetzt seit 3 Jahren irgendwie so eigentlich seinen ganzen Weg so in der NFL so ein bisschen mitverfolgt hat, von im ersten Jahr, wo er nicht wirklich so, weiß nicht, Fuß fassen konnte oder wo die Coaches ihn jetzt nicht so wirklich mit einbauen wollten, was auch immer das Problem war, zu jetzt eben diesem ultradominanten Tight End, der auch wirklich sagt, Herst, ich brauche den Ball, und die Coaches sagen, ja, wir wissen, du brauchst den Ball, du wirst ihn kriegen. Also zu wirklich einem, ich meine, er ist unser bester Receiver momentan und auf jeden Fall eine Waffe eben, die wir haben. Also aus der Hinsicht ist es extrem nice und man freut sich voll für ihn, und er hat sich das auch komplett verdient. Also er ist auf jeden Fall, er arbeitet jeden Tag hart daran und ja, hat nicht den Start in die Liga bekommen, den er verdient hätte als Second-Round-Pick. Aber ja, für ihn persönlich ist es natürlich ultra frustrierend. Ich meine, eben der zweite Rekord, den du da gerade vorgelesen hast, der hat die meisten Catches ohne einen Touchdown. Und mittlerweile ist es eigentlich nur noch lustig auf der Sideline. Also für ihn natürlich nicht. Ich glaube, er, weiß nicht, ihn frisst das schon ziemlich auf. Aber wir versuchen halt ein bisschen einen Spaß draus zu machen, dass er halt auch sich nicht nur darauf fokussiert, aber ja, er hätte auf jeden Fall sehr, sehr gerne einen Touchdown. Wir hatten letztes Spiel da waren wir, glaube ich, auf der 1- oder 2-Yard-Linie, und dann haben wir so einen Screen-artigen Play, also so einen Shuffle-Pass zu ihm, quasi genau hinter die Line of Scrimmage, hinter die O-Line, wo er quasi sich eigentlich nur noch umdrehen hätte müssen, wenn er einen Block bekommen hätte, und in die Endzone reinsteigen. Aber er hat sich umgedreht und ist direkt in den D-Liner rein. Deshalb, ja, das war auch unfortunate. Es soll vielleicht einfach nicht sein. Vielleicht braucht es auch einfach einen 80-Yard-Touchdown, um den Fluch zu brechen quasi. Aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall alle, oder ich persönlich freue mich auf jeden Fall sehr, was er für eine Saison hat und dass er zeigen kann, dass er einer der besten, wenn nicht der beste Talent der Liga ist momentan.
Und das ist auch extrem cool, dass Coach Galecki wie immer perfekt vorbereitet zu uns in den Podcast gekommen ist. Du hast ein klein wenig nicht nur Scouting Report auch mitgebracht, sondern auch die Stats der letzten 3 Jahre. Und ich glaube, anhand von Trey McBride sieht man ganz gut, wie schwierig es ist, also Superstar Tight End, ohne Wenn und Aber, wie schwierig es ist, auch gleich im ersten Jahr Erfolg zu haben, dass die Brock Bowers und die Sam Laportas dieser Welt eigentlich die absoluten Ausnahmen sind. Warum dauert's? Oder warum kann es, selbst bei Superstar-Titans, und Travis Kelce war ja genauso in seinem ersten Jahr, warum dauert es auf der Titan-Position oder kann es auf der Titan-Position länger dauern, Fuß zu fassen?
Erstmals beim Trey McBride, du siehst in seiner Karriere, vom Highschool bis zum College, bis zum NFL, er hat immer gestiegen, jedes Jahr. Von Highschool, er war ja ein Starter, und dann er war ein hoher Recruit, aber nur 3-Star. Beim Colorado State, er ist reingestiegen, war ein Starter, spielt 9 Spiele in seinem ersten Jahr und dann war First Team All-American. Und dann kommt die NFL und das ist die Draft-Pick. Und das ist die Chance, wenn du eine hohe Draft-Pick hast, ich glaube, es ist zweite Runde, 55 überall, Er kommt in die Liga und das ist neu. Und für viele, die Colorado State Rams, die sind nicht die höchste Division in College. Ja, nein, das dauert jeder seine Zeit in die NFL mitzubekommen, wie schnell das ist, wie er bekommt einen neuen Spielzug, welcher Offensive Coordinator, deinen Timing mit dem Quarterback. Alle diese Dinge, die passen manchmal einen Spiel und ein Superstar ist geboren. Vielleicht das dauert einen Jahr, aber du siehst mit Trey McBride 250 Yards, so ungefähr in das erste Jahr, 800 Yards letztes Jahr und jetzt kommt der 1000 Yard Season, diese 90 Catches jetzt mit zwei Wochen noch oder drei Wochen noch. Du siehst, dass er steigt jedes Jahr. Und ich glaube, das ist von ihm selber. Er hat einen Chip an seiner Schulter. Er ist ein Competitor. Er war ein Three-Sport-Athlet. Und ich habe den Bernhard Seikewitz gespielt im Basketball. Er war ein All-State-Basketball-Spieler dazu, All-State-Baseball-Player. Bernhard, du wirst auch ein All-State-Basketball-Player, wenn du spielst in den USA. Aber du siehst den Competitor in ihm und er entwickelt. Und das ist eine gute Sache. Und schade, dass er hat keinen Touchdown bis jetzt. Das ist in seinem Kopf, das ist in der Coaches Kopf, die designen Plays, dass er kann scoren. Das ist sicher diese Woche, aber ich glaube, diese Woche er scored. Er scored seine erste TD.
Ja, kann sehr gut passieren. Und wenn dieser Knoten da noch tatsächlich platzt, wer weiß, wo das hingeht. Wir wollen noch ein klein wenig in den Rückspiegel blicken, Bernhard, und zwar möglicherweise auf das Play of the Year. Greg Dortch fummelt den Ball kurz vor der Goal-Line, geht in die Endzone rein, alle rechnen und fürchten irgendwie sich schon vor dem Touchback und dann ist es ausgerechnet Jonah Williams, der sich da drauf wirft und habe extra auch nochmal nachgelesen, das letzte Mal, dass Jonah Williams tatsächlich einen Touchdown gescored hat, das war in der High School. Im College nie irgendwie bei Gadget Plays oder dergleichen drinnen gewesen, in der NFL schon gar nicht. Ist das Play of the Year bisher für die Cardinals?
Für den Jonah auf jeden Fall, für die Cardinals. Ich meine, ganz am Anfang der Saison hatten wir ein ähnliches Play, wo der Trey dann den Touchdown recovered hat. Also der Trey hat ja Touchdown dieses Jahr, der hat einen Rushing-Touchdown
und einen Fumble-Recover-Touchdown. Recovery-Touchdown, ja.
Genau, deshalb, wir hatten so ein ähnliches Play schon mal. Natürlich ein O-Liner, das macht es natürlich extra sweet. Ich fand seinen Spike etwas, weiß ich nicht, zu wenig. So, er hat sich zwar Mühe gegeben, aber der Spike, den hätte er vorher noch ein bisschen üben müssen. Aber es war auf jeden Fall ein geiles Play und genau das ist auch das, worüber wir eigentlich jede Woche reden, über eben diesen Hustle und Finish. So, jeder muss zum Ball laufen, Population around the ball und in dem Moment natürlich ist es geil, weil es halt dann eben ein Touchdown ist, aber das ist einfach so, wie verlangt wird von uns zu spielen, bei jedem Play. Natürlich auf der Kehrseite dann wieder wird natürlich nicht gern gesehen, dass wir überhaupt fummeln. Vor allem eben nah an der Goal-Line wird immer drüber geredet, eben don't reach und so. Wir haben das auch schon mal besprochen hier. Aber ja, Defenses machen auch gute Plays und da ist es dann natürlich umso wichtiger, dass wir als Team alle zum Ball laufen und ja, der Jonah war quasi der Auserkorene dieses Mal den Fumble zu recovern und wurde auch dafür belohnt mit Touchdown.
Ich möchte aber noch ganz kurz bei dir bleiben und eben auch bei Greg Dortch, der arme Greg Dortch, der da weggefummelt hat und dann aber wenig später erst recht gezeigt hat, warum die Cardinals ihm vertrauen. Und wir hatten selbst an dieser Stelle vor ein paar Wochen die Ehre, mit ihm zu sprechen und hat dann einen langen Pass gefangen. Ich glaube, das war dann am Weg zum Field Goal. Wie cool ist es dann auch zu sehen, dass gerade nach so einem Play, wo er eben für einen fast Ballverlust verantwortlich ist, die Coaches ihn trotzdem feeden, die Coaches ihm weiter vertrauen, Drew Petzing dann trotzdem seine Number called?
Ja, das ist natürlich immer gut und ich glaube, es ist auch gut für die Psyche des Spielers, weil ich meine, manchmal ergibt es sich nicht, dass man den Ball dann nochmal bekommt, aber wenn man eben so ein gutes Play, und ich meine, es war ja kein schlimmes Play, wo er gefummelt hat, aber es ist halt passiert. Aber es ist gut natürlich für die Psyche, dass er dann so ein Play dahinterher macht, wo er weiß, okay, quasi ich habe gezeigt, ich kann das und ja, es ist schwer. Ich meine, ich finde, der Dolch sollte 10 Bälle im Spiel kriegen, aber es ist halt schwer, wenn du Marvin Harrison, Trey McBride, James Conner, wenn du all diese Leute hast, dann ihm auch noch so viele Bälle zu geben. Aber ich finde, jedes Mal, wenn der Dolch den Ball hat, ist er sehr gefährlich und ja, über Trainingscamp und Preseason zeigt er das eigentlich jedes Jahr. Es muss halt einfach in der Regular Season noch ein bisschen passieren, aber wir haben es eh letzte oder vor zwei Wochen, als er eben bei uns war, haben wir das eh mitbekommen. Er er hat 10-mal gesagt, er liebt einfach Football und natürlich hätte er gerne den Ball in der Hand, aber er läuft auch Routen, die, wo er weiß, er kriegt jetzt den Ball nicht unbedingt, aber dafür ist dann jemand anderer offen.
Und da möchte ich auch gleich bei dir einhaken, Coach. Wir hatten vor 2 Wochen in unserem Thema der Woche das Buzzword Size. Und gerade wenn man NFL-Spieler ansieht, da kann er noch so raw sein, wenn er die richtige Größe hat, wird er wahrscheinlich öfter als nicht einem kleinen Spieler vorgezogen. Jetzt ist Greg Dortch 1,70 groß. Der ist eigentlich nicht dafür gemacht, in die NFL zu kommen und hat sich dort richtig festgebissen. Der ist von 4 Teams entlassen worden, bevor die Cardinals ihn, ihm dann auch die Chance gegeben haben, auf den Active Roster zu kommen. Wenn du als Coach sowas siehst, was denkst du dir bei solchen Geschichten?
Ja, natürlich, wir wollen Fumbles, keinen Fumble sehen. Vor allem vor der Goal Line in der Red Zone, die sind so wichtig. Das ist gut, dass er eine Chance bekommen wieder. Natürlich, du, für die Sicherheit vom Spieler, wir müssen eine zweite Chance geben, aber du kriegst nur so viele Chancen in der NFL. Und Fehlen sind Fehlen. Wir machen das alles und manchmal der Ball geht in unsere Richtung oder in die andere Richtung. Aber für Spieler wie seinen Große, er ist ein Playmaker, er ist sehr schnell. Und Coaches wird sagen, es ist egal, wer groß er ist, kann er Football spielen. Das gibt eine gewisse Grenze in die NFL, weil das ist so hoch, einen Level höher. Bei uns in der ELF oder in College Football, bei meinem Sohn FCS oder FBS, das kann sein, ein kleiner Spieler kann Plays machen. Und du musst den Ball in die Hand geben. Tyreek Hill ist nicht ein großer, aber er ist ein großer Playmaker in der Liga. Xavier Worthy ist einer der schnellsten. Ja, du musst nicht groß, du musst nicht schwer, aber du musst gut Football spielen. Und das kommt vor allem, du siehst bei Kyler Murray, er ist nicht der größte Quarterback in der NFL, der Russell Wilson. Du kannst Success haben, irgendwie eine Stature, du musst nicht Josh Allen sein, du kannst Drew Brees sein. Und wenn du ein guter Footballspieler bist, dann der Coaches wird das sehen, Scouts wird das sehen und du bekommst die Chance.
Aber ist es bei dir dann auch so, nehmen wir an, es kommt jemand, der total undersized ist. Wonach suchst du? Was muss dieser Spieler mitbringen? Also er muss gut Football spielen können, dann muss er schnell sein. Wir haben bei Greg Dortch, er hat gesagt, size doesn't matter, it's all about the heart. Und was Heart anbelangt, hat er mehr als genug. Aber wenn du jemanden hast, der quote-unquote undersized ist,
ja,
was muss er können?
Er muss ein super Competitor sein, weil er wird immer gesehen als der Kleine. Aber es kommt von Position auch an. Du kannst nicht einen Center, das ist 1,70 groß und 140 Kilo. Das geht nicht. In manchen Positions, bei den Skill Positions, beim Corner, Daryl Green, das ist ein Cornerback von den Redskins 1990er.
Hall of Famer.
Er war sehr klein. Das gibt Spiele, das sind so schnell, so beweglich. Die haben ein gutes Gefühl für Spiel. Und wenn du so ein explosive Player bist, du hast eine Chance, aber nur in spezifische Positionen. Slot Receiver, Cornerback.
Return Man.
Das gibt diese Möglichkeit. Das ist die Schönheit vom American Football, ist, dass jeder hat eine Chance am Feld. Es ist egal, ob du 2,15 Meter oder 1,70 Meter. Du hast eine Chance, ein Footballspieler zu sein.
Möchte mit dir, Coach, nochmal ganz kurz, bevor wir dann auch gleich zu Bernhard kommen, über die Ausgangslage in der NFC West sprechen. Noch ist alles möglich. Die 49ers haben paradoxerweise, ich glaube, unter 1% Chance noch auf die Playoffs. Aber da kommen jetzt auf die Rams, die Cardinals, die Seahawks, riesige und wichtige Spiele zu. Also aktuell um die Seahawks, das steht schon fest, den Tiebreaker gegen die Cardinals. Der Tiebreaker mit den Rams ist für die Seahawks noch offen. Für die Rams ist der Tiebreaker mit den Cardinals noch offen. Es kann extrem viel sein. Und ich glaube, wenn die 3 Teams dann tatsächlich in einem 3-Way-Tie wären am Ende, dann wäre es sogar Arizona, die durch wären. Was völlig absurd klingt. Wie glaubst du, wird sich diese Division nach Woche 18 präsentieren?
Das ist die Schönheit vom die NFL. Die schedulen die Division spielen am Ende der Saison. Die Seahawks müssen die Rams spielen, 49ers müssen, glaube ich, die Cardinals spielen. Mhm. Das geht Hand in Hand und das ist deswegen die NFL ist so eine der großartige Liga in der ganzen Welt. Wir werden sehen, weil jedes Spiel zählt für jedes Team. Für die 49ers auch. 1% Chance ist 1% Chance. Und dann, das kommt auch zu den Wildcards. Vielleicht eine zweite in der Division kann einen Wildcard. Das kommt auch an Washington Commanders. Müssen gewinnen für diese Wildcard-Spot. Das ist viel Football in den letzten 3 Wochen.
Und weil wir auch im Vorgespräch, Bernhard, schon ein klein wenig darüber gesprochen haben, wo die Reise für die Cardinals hingehen könnte. Aktuell wird gemunkelt, dass in Woche 17 möglicherweise dieses Spiel Cardinals gegen Rams geflext wird und Sunday Night Football Spiel sein könnte. Jetzt heißt im Englischen so schön, it looms large. Ja, das wird ein unfassbar wichtiges Spiel. Man könnte sich gegen die Rams, die man ja in Woche 2 schon eigentlich aus dem eigenen Stadion gefegt hat, könnte man sich den Tiebreaker holen. Jetzt ist aber dazwischen dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Trap Game in Carolina. Langer Trip. Carolina, die waren vergangene Woche vielleicht nicht ganz so kompetitiv, aber da waren schon Flashes auch von Bryce Young zu sehen. Wie sehr ist man von diesen Panthers gewarnt? Wie sehr muss man auch versuchen, dieses Rams-Game, das da sicher im Hinterkopf ist, noch nicht zu nah an sich ranzulassen, weil es eben erstmal die Pflicht gegen die Panthers zu erfüllen gilt?
Ja, ich meine, also das war irgendwie schon so ein bisschen das Mantra eigentlich die ganze Saison, dass wir einfach uns auf diese Woche konzentrieren und diesen Wochentag, so Win Wednesday, Win Thursday, und dann können wir uns über Sonntag Sorgen machen, aber wir sollten nicht zu weit in der Zukunft leben mit unseren Gedanken. Und ich glaube, das trifft hier auch zu, vor allem, weil man ja sagen könnte, okay, wir putzen jetzt schnell die Panthers weg und dann spielen wir gegen die Rams, aber wenn wir gegen die Panthers nicht gewinnen, dann sind die letzten zwei Spiele auch egal, höchstwahrscheinlich. Deshalb, ja, man muss auf jeden Fall jetzt mal hier sein. Es ist die NFL, jedes Team kann jeden schlagen. Ich glaube, das sehen wir jede Woche, dass irgendein Underdog entweder irgendjemanden challenged oder einfach besiegt. Heute ist Dienstag, wir haben off, wir sammeln unsere Kräfte für die Woche quasi, und dann nächste Woche wird alles Panthers sein, und ich bin mir sicher, dass die Coaches da einen guten Plan haben und auf dem aufbauen, was wir diese Woche gezeigt haben, und ja, dann wird das schon hinhauen.
Um jetzt vielleicht noch auch diese Divisionskonstellation fertig zu besprechen, Coach, du bist nicht uninteressiert auch an anderen Teams in der NFC West. Die Seahawks haben ein Heimspiel gegen die Vikings, dann ein Auswärtsspiel gegen die Bears und noch eines gegen die Rams. Die Rams ihrerseits haben einen langen Trip nach New York zu den Jets, dann das Heimspiel gegen die Cardinals und dann das Heimspiel gegen die Seahawks. At gunpoint, und tu das ungern, aber Bauchgefühl. Wissen, alles kann passieren, aber was glaubst du, wer wird da am Ende, wer hat für dich gute Chancen, sich die Krone zu holen? Eingedenk der Tatsache, dass wir nicht wissen, was mit Geno Smith ist, und wir haben schon bei Sunday Night Football gesehen, das ist eine völlig andere Seahawks-Mannschaft ohne Geno Smith.
Ja, das ist der große Fragezeichen. Quarterback für die Seahawks, das wird schwierig für die Seahawks, wenn Geno Smith ist out. Das ist keine Frage. Ich sehe, Entschuldigung, Bernhard, aber die Rams sind auf einem guten Weg. Ich glaube, die haben einen guten Mojo. Die spielen gut. Puka Nacua ist wieder zurück mit Cooper Kupp. Und diese Kombination, die waren verletzt am Anfang des Jahres. Die waren 1-4 am Anfang. Starke Defense. Und das läuft jetzt für die Rams. Und das kommt zu diesen Genius-Matchups von der NFL. Die haben wir super ausgemacht für die NFC West. Am Ende des Jahres, Divisional-Spiel, das zählt. Und das kommt zu diesem letzten Spiel der Saison, glaube ich. Und wir werden wissen. From here in Woche 16, ich würde sagen, the Rams sind auf einem guten Weg, aber das ist ganz offen.
Ich glaube, was klar ist, es ist angerichtet in der NFC West, und diese Division wird tatsächlich bis zur letzten Woche spannend bleiben. Lohnt sich also, die Spiele dieser Mannschaften zu verfolgen, gibt es natürlich auf RTL bzw. der Zone und dem NFL Game Pass zu sehen. Das heißt für uns, dass wir langsam das Visier nach vorne richten, denn wir bewegen uns dorthin, wo ich mich dann einfach voll darauf konzentriere, was ihr im Austausch macht. Access NO Talk vom Allerfeinsten. An der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis. Wir durften das vor einem Jahr schon mal machen. Dort haben wir mit Bernhard und Coach Kaleke auch über Concepts gesprochen. Wir haben über Man-Beating-Concepts, Zone-Beating-Concepts gesprochen. Diese Folgen sind noch immer auf YouTube verfügbar. Werde ich am besten dann auch in den Shownotes dieses Podcasts verlinken, damit ihr dort mal reinsehen könnt. Das ist vielleicht zur Einstimmung perfekt. Muss ganz ehrlich gestehen, wenn ihr anfängt, euch wirklich so nitty-gritty-mäßig über X's and O's zu unterhalten, dann ist es wirklich auch schwer, euch zu folgen. Ich hoffe, dass ihr einigermaßen mithalten kann. Aber basierend auf diesen Concepts haben wir uns gedacht, Adjustments. Was ist das? Warum so wichtig? wie passieren sie und wie sieht das dann in der täglichen Realität aus? Das besprechen wir in unserer Kategorie, die da lautet
das Thema der Woche.
Das Schöne bei Winter Day Football O'Clock ist ja, dass wir uns als Service-Medium verstehen. Wir wollen euer Football-Wissen erweitern. Wir wollen dort tiefer bohren, wo andere nur an der Oberfläche bleiben. Und wir machen das, Coach Galecki, seit vielen Wochen so, dass wir uns ein Thema rauspicken und erstmal sehr basal erklären und dann wirklich anfangen zu graben. Adjustments. Sollte jetzt jemand da draußen zum ersten Mal reinhören, zusehen und nicht wissen, worum es sich handelt. Was sind Adjustments im American Football?
Ja, die sind die Taktik, das wir machen. Es ist schön bei American Football, dass wir können jede 30 Sekunden einen neuen Spielzug geben. Auf beide Seiten, Offense und Defense. Und das ist so ein Schachspiel. Und wenn ein Team stellt auf in einen Formation oder einen Defensive Front, die Coaches kann das sehen und Communication zwischen die Coordinators, zu den Position Coaches, zum Spieler, zum Quarterback. Wir callen diese Calls. Auf beider Seite, wir müssen adjusten. Die Defense kann einstellen mit hoher Pressure, mit Blitzlooks oder Four-Man-Coverages. Die Offense muss sehen, okay, wenn wir in dieser Formation, die spielen diese Defense. Und was callen wir? Und das ist alles in der Gameplan. Diese Gameplans, sie sind breit, wenn du siehst, die Coaches auf der Sideline, die haben ein riesiges Schild mit tausenden Spielzüge drauf. Aber die haben einen Plan im Kopf, was würde passieren, wenn der Defense kommt in einen Cover-4-Look oder geht zum Cover-1. Und wir müssen diese Spielzüge wirklich schnell changen, wenn wir sehen, du siehst die iPads auf der NFL-Sideline oder die Microsoft Windows, was sie wollen. Wir sehen diese und die changen und lernen im Spiel. Und dann wir machen unsere Adjustments von das. Es kommt vom Drive zum Drive, es kommt vom Spielzug zum Spielzug, es kommt vom Halbzeit zu der vierte Viertel und ganz am Ende. Und diese Kleinigkeiten ist alles Communication, was die Spieler haben gelernt in dieser Game Week, was sie haben gelernt die ganze Saison. Und das kann, du kannst greifen tief in die Tasche und nehmen was raus vom Spring Training Camp. Vielleicht hast du einen besonderen Spielzug, dass du sagst, okay, das wäre perfekt für das. Und wir müssen das rausnehmen. Die Spieler müssen lernen.
Aber das Spannende ist, und das hört man dann auch immer wieder, und das wird dann auch von den Broadcast-Members teilweise auch überhöht, ja, jetzt kommt es auf die richtigen Halftime-Adjustments an. Und es wirkt irgendwie so, als ob in der Halbzeit so wahnsinnig viel passiert. Und ich habe dann mal vor ein paar Jahren einen Artikel gelesen auf The Athletic, da war ein Beatwriter im Lockerroom der San Francisco 49ers und hat dann irgendwie so geschrieben, da passieren fast keine Adjustments. Also es sind vielleicht ein, zwei Plays, die ganz kurz seziert werden, die man machen möchte, weil die Adjustments alle in-game passieren. Und das wissen viele da draußen noch nicht, dass eigentlich permanent adjusted wird. Also wird wirklich mit dem ersten Play from Scrimmage beginnt dieser Adjustment-Prozess.
Ja, wir charten das alles. Vom Spielzug 1, wir charten, was für eine Information, Run, Pass, Down and Distance, Links, Rakes. Wir charten das alles, so wir können sehen beim Drive zu Drive, was die anderen Team macht. Und in dieses Spiel, wir müssen sehen und wechseln und callen. Viele Coaches haben so eine Playlist, unsere Favorites. Funktionieren diese Favorites? Wir müssen das sehen früh im Spiel, in die erste Viertel. Oder wir adjusten die anderen Teams zu Motions. Auf beide Seiten. Wenn die Offense Motion, geht der DB mit. Das zeigt die Defense oder die Offensive Coordinator, sind die in Man oder sind die in Zone? Was für eine Front? Die machen alle diese Dinge in die ersten Drive, sehen, was die machen. Und zu den Halbzeit-Adjustments, das ist so ein, ich höre das immer, dass die Halftime-Adjustments were awesome.
Und du denkst dir, ja, was für ein Blödsinn.
Die meisten Zeit, wir sagen, wenn wir eine schlechte erste Halbzeit haben, wir müssen besser spielen. In der meisten Zeit ist es die Technik von den Spielern. Ob die haben das falsch gelesen oder...
Bernhard, du kannst gerne chip in. Ja,
Nein, es gibt viele Dinge, wo, okay, hast du den Gap richtig gehittet? Hast du die Defensive End wrong shoulder oder nicht? Es gibt diese Kleinigkeit, dass die Coaches müssen sehen und dann sagen zu den Spielern. Auf der anderen Seite, die Coaches kann auch Fehler machen, Bernhard.
Ganz selten.
Das ist ganz selten. Das kann passieren, das kann ein schlechter Gameplan sein, aber du musst wendig sein als Coach. Du musst sagen, okay, das funktioniert wirklich nicht. Was haben wir noch? Und das ist ein Head Coach, ein Coordinator, Defense oder Offense, die müssen diese Changes machen.
Bernhard, stage is yours. Ich glaube, du musst darauf antworten, dass es öfters nicht Spielerschuld ist.
Ich glaube, er hat schon recht. Also ich meine generell, es ist natürlich leichter einem Spieler zu sagen, hey, wenn man jetzt zum Beispiel der Chris ist und mit einem DB redet, hey, wenn die Motion machen, dann spiel deine Technik ein bisschen anders, weil sie meistens das daraus gemacht haben. Zum Beispiel, sie laufen immer einen 5-Yard-Stop. Ich will nicht, dass du in deiner Cover 3 40 Yards tief gehst, sondern dass du das bisschen tighter spielst bei einer gewissen Situation. Und das ist natürlich leichter, als wenn man sagt als Coach, okay, fuck it, statt Cover 3 zu spielen, spielen wir jetzt einfach Cover 2 und ich erkläre denen das auf der Sideline, weil dann muss man denen natürlich das alles beibringen und da gibt es so viele Fragen, vor allem in der Defense. Ich verstehe das ja generell nicht so ganz, aber diese ganzen Adjustments, okay, wenn sie bei 3-by-1 sind, wenn sie bei 2-by-2 sind, und das kann man ja alles nicht so schnell auf der Sideline erklären. In der Offense wird es ein bisschen leichter gehen. Natürlich, man kann einfach ein Play aufzeichnen und sagen, macht's das jetzt. Aber man muss natürlich auch verstehen, okay, warum laufe ich dorthin oder warum sind wir in 3-by-1? Was mache ich, wenn sie Man spielen, wenn sie Zone spielen? All diese Sachen. Deshalb ist es natürlich leichter, einfach einem Spieler zu sagen, hey, weiß ich nicht, wenn du das B-Gap hittest, dann will ich, dass du den Block so und so shaddest, also eben, dass man seine Technik im Spiel coacht, dass das dann mehr Früchte trägt, als wenn man seine ganze Philosophie als Defense oder Offense umstellt. Das macht schon Sinn. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es jetzt nicht wirklich so Halftime-Adjustments gibt, sondern dass es eben so, wie er gesagt hat, okay, wir müssen besser spielen oder wie ich es von der Offense zum Beispiel kenne. Man hat natürlich Spielzüge, die man drinnen hat, wo man sagt, okay, wenn sie es ein Man-Coverage-Game machen wollen, dann sind das unsere Calls. Und wenn es auf einmal kein Man-Coverage-Spiel ist, sondern sie spielen die ganze Zeit Zone, dann wird der Coach wahrscheinlich in der Halbzeit sagen, okay, sie spielen so gut wie gar nicht Man-Coverage, deshalb werden wir das und das und das Play, was wir noch nicht gespielt haben, recht weit oben am Menü, nennen sie das. Also das werden dann die nächsten Plays sein, die wir callen werden und schauen, wie die funktionieren. Also es ist mehr so ein Heads-up, so man hat die Plays alle schon im Training trainiert und er sagt halt, okay, das und das ist jetzt wahrscheinlich ab. Im Run-Plan fokussieren wir uns mehr auf, weiß ich nicht, Wide Zone oder was auch immer halt gut funktioniert hat oder was er forcieren will, jetzt in der nächsten Halbzeit. Aber ja, overall ist es sehr schwer, quasi die Identität von der Offense oder Defense in der Halbzeit einfach so mit Fingerschnipsen zu ändern.
Ich glaube, was wir festhalten können, dass das eher so ein Media-Narrative ist, nenne ich es jetzt mal, diese Halftime-Adjustments, und dass man das getrost beiseite schieben kann. Was mich aber interessieren würde, Bernhard, ist, wie das vielleicht auch hierarchisch bei den Cardinals strukturiert wird. Von wem die Adjustments kommen und wo die entstehen. Was man ja gerade bei den Units sieht, bei den Offensive Linemen, auch bei den Receivern und dergleichen, die werden ja nach jedem Play mit den Tablets gecoacht, auch die Quarterbacks, das ist ja meistens der Offensive Coordinator. Daneben, wer legt bei euch die Adjustments zum Beispiel jetzt in der Offensive fest? Ist das Drew Petzing oder sind das die Unit-Coaches, die das an ihn herantragen, also die Position-Coaches, die das an ihn herantragen? Kommt das von Jonathan Gannon? Kommt das von ganz woanders? Wie muss man sich das vorstellen?
Also Football generell ist immer sehr hierarchisch. Also ich glaube, als Großes und Ganzes ist das natürlich der Offensive Staff und die haben da auch sicher ihr System, wo dann der Assistant, weiß nicht, O-Line-Coach sagt, hey, wenn wir das machen, machen die immer das. Aber im Endeffekt entscheidet der Drew dann natürlich, was gecallt wird erstens und zweitens, wie und was sein Plan sein soll. Was aber auch Fakt ist, wenn der JG zu ihm hingehen würde und sagen würde, hey, ich will, dass du den Ball tief wirfst, dann wird er zu 99% den Ball tief werfen. Da gibt es eine kurze, lustige Geschichte. Ich habe, als ich noch in Wien gespielt habe, habe ich die U16 gecoacht und Christoph Putz war mein Head Coach damals und das ist ein Defensive Player, Defensive Coach, sein Leben lang eigentlich gewesen, aber er war halt unser Head Coach und ich war Offensive Coordinator damals, ich glaube mein erstes oder zweites Jahr, hatte gar keinen Dunst, was ich da eigentlich mache und habe halt einfach so wie bei Madden Plays gecallt, so in die Richtung.
Fünf Go-Routes.
So circa. Und er steht neben mir und er so, hey, call mal irgendwas, wo der Quarterback die Mitte vom Feld attackiert. Und dann war ich so, ja, okay, aber in meinem Kopf war ich so, ich glaube, wir haben dieses Play nicht mal. Also das ist natürlich jetzt kein gutes Beispiel, aber wenn in der NFL zum Beispiel der JG sagt, hey Drew, die Mitte ist offen, wirf den Ball dahin, dann wird der Drew wahrscheinlich was haben, wo er dahin wirft, nicht so wie ich bei der U16, der da leider kein Play dafür hatte. Aber ja.
Wir kommen gleich dazu, dass du uns ein Play vorgibst und auch Coach Kaleke und er dann darauf reagieren muss mit Adjustments, wie er das verteidigen würde. Ich habe davor noch eine Frage an dich. Es gibt ja Coaches, die skripten ihre ersten 10, 20 Plays. Wie adjustet man gegen zum Beispiel einen Andy Reid, wo du weißt, die ersten Plays sind Skript und dann kommt vielleicht etwas, das du nicht erwartest oder dass du, wo du nicht weißt, was kommt. Wie verhält sich das bei so einem Coach?
Ja, Nummer eins ist nicht nur Andy Reid, es ist Patrick Mahomes. Wenn ich mache einen Gameplan gegen so ein Chiefs-Team mit diesem Quarterback, wir müssen accounten für alle diese Formations. Und das macht Leben schwierig für eine Defense. Die ganzen Motions und Tight Formations, Crossing Routes, Screen Game, das gibt so viel in das. Das muss auf der Defensive Seite ein bisschen simpler Plan sein. Wir sind bei den Vikings eine komplizierte Defense, wo wir machen Half-Side-Adjustments, 3x1-Adjustments, 2x2 to 3x1. Mit den Kansas City Chiefs, die shiften so oft, die motion so oft, die laufen so viele Crossing Routes, dass normalerweise du spielst nicht so viele Man. Wenn du magst einen Man, dann du hast so einen Bracket, wo ein Shallow Crosser geht und der Free Safety kommt runter und dann der andere bekommt frei. Wir spielen mehr Zone und das ist die Tendenz, ist, wenn du hast ein Team, das mag viele Sachen, viele Shifts, viele Motions, das muss simpel sein. Der Checks muss simpel sein, weil das kann Woche für Woche anders. Was für die Adjustments, das kommt darauf an, wenn wir in ein Spiel, wir machen einen Scouting Report, wir wissen die Tendenzen vom Teams, wenn die brechen diese Tendenzen, das ist die große Sache, wo wir sagen, okay, die haben was neu gemacht. Wie handeln wir das? Und wir kommunizieren sehr schnell zu den Position Coaches, was wir sollen machen in dieser Situation. Aber Andy Reid, es ist nicht nur Andy Reid, es ist Patrick Mahomes und was er macht. Und ich drehe das um. Wir wollen Druck auf Patrick Mahomes geben. Entweder mit Pressure oder Look of Pressure und dann Dropping in Coverage. Wir wollen ihm einen angenehmes Gefühl haben. So, er hat keine Selbstbewusstsein. Das ist ganz wichtig, ist, dass wir sind auf der Defensive Seite der Aggressor und wir diktaten, was passiert in diesem Spielzug. So, es ist nicht nur, oh, es ist Andy Reid und Patrick Mahomes. Wir wollen sagen, okay, was wird er dem out of the game bringen? Wird das Pressure, wird das Look from Pressure, oder wird das Drop 8 into Coverage? Was werden die nicht erwarten von uns?
Nachdem die Chiefs dieses Jahr, und vielleicht bleiben wir ganz kurz noch bei dem Beispiel und dann darf Bernhard endlich auch sein Play zeigen, ein Revolving Door hatten auf der Left-Tackle-Position. Jetzt auch DJ Humphreys mit der Oberschenkelverletzung, die sich gleich im ersten Spiel eine zugezogen hat, das wahrscheinlich weitergehen wird. Ist beim Game-Planning gegen die Chiefs dann automatisch das so der Weak Link, den du öfters nicht versuchst zu attackieren?
Ja, wir wollen Matchups nützen. Wenn der Left Tackle ist out, ich stelle meine beste D-Liner auf dieser Seite. Wir wissen, dass vielleicht er bekommt Hilfe und das ist ein Teil von diesen Adjustments. Bringen die Running Back zur Hilfe oder chippen die Tight Ends vor der Release. Wir müssen das sehen im Spiel, was die machen. Wir können natürlich attacken diese Seite mit Pressure, mit Blitzes. Aber es ist der gleiche für die Offense. Wenn ich habe einen Justin Jefferson auf der Außenseite, wir wollen dieser Matchup nutzen. Like, okay, wir sind in Man-to-Man, Cover Zero, oder die laufen einen True Cover One und der Safety bleibt in der Mitte. Natürlich, die attackieren auf die Außenseite. Wir müssen das sehen, wie die Offense und Defense stellt und dann wir callen unsere Plays von das. So, die erste paar Spielzüge, wir müssen ein Gefühl bekommen, wie das Spiel wird ja, gecallt von beider Seite.
Und dann gehen wir doch in Medias Res und dann gehen wir an die X's and O's. Bernhard, die Aufgabenstellung an dich war, dass du uns eine Formation zeigst und die Annahme ist, dass aus der Formation, aus dem Play heraus, ein Explosive Play entstanden ist. Und Coach Kulecki kriegt die Aufgabe, dann, wenn er diesen Look noch einmal präsentiert bekommt, wie er dann adjusted, um ein erneutes Explosive Play zu unterbinden. Was hast du als Aufgabenstellung dem Coach mitgebracht?
Ganz kurz, bevor ich das zeige, ich finde, der Chris hat was sehr, sehr Interessantes gesagt. Und zwar hat er gemeint, dass wenn die Offense diese ganzen Motions und verschiedenen Formations, dann muss die Defense, dann ist seine Antwort quasi simpel rauszukommen. Und ich finde genau dieses Gegenspiel zwischen wie simpel macht man es als Offense beziehungsweise als Defense, um es leicht für seine eigenen Spieler zu machen und wie schwer mache ich es, um es schwer für den Gegner zu machen, ist genau dieses Gegenspiel, weil wenn du eine simple Defense gegen Patrick Mahomes rausstellst oder irgendeinen richtig guten Quarterback, dann pickt er dich wahrscheinlich apart. Deshalb wird es dann wahrscheinlich auch so Spielzüge von Chris geben, wo er sagt, okay, bei 3. und 4, da zeige ich ihm einen Look, den er noch nie gesehen hat, dass er denken muss. Und genau dieses Hin und Her, das finde ich eigentlich genau das Interessante am Gameplanen, am wie stelle ich meine Plays zusammen als Offensive Coordinator und so. Also ich glaube, da rauchen die Köpfe auf jeden Fall regelmäßig in der NFL, wenn die Offensive Coordinator sich am Anfang der Woche ihr Gameplan überlegen. Ich bin natürlich kein Coach in der NFL, aber ich habe mir auch ein Play überlegt und das ist dieses hier. So.
Ja, klein wenig weiter weg. Weiter weg, zurück. Ah.
Out and up, huh?
Jetzt ist perfekt.
Ja.
Erklär mal.
Also ich habe quasi 3 Titans am Feld. Einen hier und einen im Backfield als Fullback quasi. Also kann ein Fullback, kann ein Titans sein, aber wir lieben Titans, deshalb 3 Titans. Wir haben Heavy Play Action mit dem Running Back hier und dann endet es in einer 8-Man-Protection, also Heavy Protection. Wir haben nur 2 Receiver, die quasi auf Route gehen. Wir haben einen Far Cross von unserem F-Tightend, also unserem besten Passempfänger auf Tightend-Position und dann von unserem besten Receiver hier draußen, unserem einzigen Receiver am Feld bei dem Play, ein Out-and-Up, wo er wirklich genug Zeit hat, den Out zu verkaufen und dann ab. Und es ist auch ein super leichter Read für den Quarterback. Es ist 1 ist Receiver, schauen, ob er offen ist. Und dann hat man hoffentlich noch genug Zeit, Nummer 2 zu lesen, den Tight End. Weil da sollte dann eigentlich nichts mehr sein. Weil entweder bringen sie Pressure mit den ganzen Blockern, die wir da drin haben. Oder sie droppen spät raus. Aber dann haben wir auf jeden Fall das 1-on-1 hier mit dem Receiver. Aber ansonsten hätten wir hier hoffentlich ganz viel Platz zu werfen.
Nur um das mit Namen zu hinterlegen, der Sie wäre wahrscheinlich Marvin Harrison Jr., F wäre Trey McBride.
Ja. F wäre Trey, ja genau.
Okay, Explosive Play entsteht aus dieser Formation heraus. Wer soll den Ball oder wer kriegt den Ball, wer sorgt für das Explosive Play?
Trey,
okay, natürlich, der Tight End. Und jetzt kriegst du diesen Look, nehmen wir an, 15 Yards Catch and Run oder 20 Yards Catch and Run, dann ist es ein Explosive. Wie adjustest du, wenn du diesen Look das nächste Mal präsentiert bekommst?
Ja, erstmals, das ist der Classic Cover 3 Beater. Wir haben ein Out and Up, dass der Cornerback muss mitlaufen. Wir haben einen Free Safety in der Mitte, er muss tief bleiben. Und dann wir haben einen Corner auf der Außenseite hier. Wenn die Action geht in diese Richtung hier, wir sehen die Play Action, Back, wir haben Max Protection hier, das heißt, er hat genug Zeit. Er hat 3 extra Blockers in der Backfield. Wenn das in Cover 3 ist, wir attackieren die Linebackers oder die Underneath Defenders in diesem Sinn, dass die kommen 4. Und wenn das passiert in einem Cover 3, das NFL spielt viele Cover 3s, ist, dass der geht mit diesen Out and Up. Wenn er gut spielt, er beißt nicht auf die Out, er macht seinen Job, bleibt tief, dann das bekommt diese Route offen. Das ist normalerweise zwischen den Numbers in the Sideline. Das ist eine Classic Cover 3 Beater. Wenn wir das alles neu machen und wenn ich könnte, Denn natürlich, du kannst sagen, okay, ich würde einen Cover 2 spielen. Okay, aber das ist schwierig zu sagen, weil Cover 2 ist nicht eine gute Lauf-Defense. Wenn wir nennen die Box hier in einem Cover 2, Entschuldigung, ich muss das alles weg sein. Wenn wir sind in einem Cover 2, dann wir haben einen Corner und Corner und die spielen, was wir nennen, die Flats oder Area 1. Wir haben die Strong Safety und Free Safety over the top in einem Cover 2. Dann das bedeutet, dass wir haben 3 Männer in der Box. Okay, aber from here, das ist ein 7-Man-Box. Okay, weil wir in dieser Sinn 4 D-Liners haben. Okay, 7-Man-Box mit 2 Tight Ends und einem Fullback, das ist schwach gegen den Run. Ich würde das nicht machen. Wenn wir sehen, diese 3 Tight Ends kommen raus, wir müssen einen 8-Man in Box. Mhm. Das heißt, in meinem Blick, wenn wir sehen, diese Spiele sagen, okay, die attackieren uns to the weak side und mit Play-Action und mit dem Laufspiel, dann ich würde in ein Cover 3 Robber sein. Und der Robber ist der Schlüsselmoment, wann die Free Safety muss in covern diese tiefe Dig hier. Mhm. Okay, wir haben die Play-Action, der Free Safety kommt als 9. Mann in Box, aber seinen Read wird nicht auf die Outside Receiver. Normalerweise geht er hier seinen ersten Read. Sein erster Read wird across the formation to the 3 tight ends, das kommt rüber. Und das ist seine Verantwortung in diesem Sinn. Denn die haben diesen Spielzug gegen uns und okay, das ist ganz frei zwischen den Numbers und den Sidelines. Ich würde sagen, meine Area 1 Defender, das wäre die Free Safety in diesem Sinn, in Cover 3. Okay, er bleibt in und seine erste Read, wenn er tief geht, wird from across the formation kommen.
Jetzt bin ich sehr froh, Bernhard, dass du angesprochen hast, dass du auch eher so nach einem Madden-Call-Sheet dann vorgehst. Und was mich in solchen Szenarien interessiert, ist, wie oft du, weil es ja dann doch am Ende des Tages immer um Timing geht, auch deinen DB sagst, bump deinen Mann an der Line of Scrimmage, um das Timing zu disrupten. Würdest du, wenn du diesen Look ein zweites Mal siehst, auch sagen, bump it? Oder was sind was?
Das ist schwieriger beim Press Coverage, ist Crossing Routes. Du musst diesen Mann chasen. Er kann outside attackieren, er kann upfield attackieren. Wenn er geht jetzt sofort, das gibt's Traffic hier drinnen, das gibt's Leute und er muss nur wegrennen von diesem Mann. Ich glaube, die Crossing Routes, es ist sehr schwierig zu covern in Man-to-Man Coverage. Vor allem, wenn er so eine gute Route Runner und presst vorne, er muss tief zuerst sein und dann breakt seine Route auf. In ein Man-Free, wenn wir haben die Regeln mit der Free Safety, dass er wieder diese Crossing Route jumpen, das ist ein Beispiel, wo wir können sagen, okay, wir können das verteidigen mit einem Man-to-Man-Coverage oder ein Man-Free, aber Free Safety, du musst die Augen haben auf diese Over-Route. Wenn die Offense sieht das, dann die laufen statt die Out and Up, die laufen eine Post-Route. Und der Post-Route, wenn sie sehen, der Quarterback sieht, dass dieser Mann jumpt nach vorne, die werfen over the top und das ist ein House-Party hier, Touchdown.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Jetzt merkst du, hoppla, der Robber wird implementiert, der Robber hat erst den Crosser zu lesen. Ist das dann das instinktiv richtige oder das erste Adjustment, das dir dann wieder offensiv in den Sinn kommt, Bernhard?
Ob ich mir überlege, was sein Adjustment sein wird?
Naja, wenn du merkst, okay, der Free Safety, der wartet schon drauf, den Tight End zu lesen, ob du dann sagst, weißt du was, unser Can Alert ist, dass jetzt der Out and Up da zur Post-Route wird. Oder gibt es da noch andere Dinge, mit denen du einen Robber...
Ja, doch. Ich meine, es kommt, wie gesagt, darauf an, was wir wissen, okay, was sind die Tendencies von dem Coach, wenn wir wissen, er spielt ganz viel Robber oder eben, so wie der Chris gemeint hat, okay, entweder spiele ich Cover 3 oder spiele ich Cover 2. Und wenn wir eben wissen, okay, er scheut nicht davor zurück, Cover 2 zu spielen gegen 3 Titans, dann hätten wir wahrscheinlich ein Play drinnen, wo eben dann heißen würde, okay, wir spielen diesen Pass, außer sie sind in too high und haben 2 Safeties tief stehen, dann laufen wir einfach den Ball. Und weil wir eben davon ausgehen sollten, könnten, dass wir dann so unsere Yards bekommen. Wenn wir wiederum wüssten, okay, er zeigt eigentlich immer one high und das einzige Adjustment, was er manchmal macht, ist, dass er in too high dann draußen steht, aber trotzdem one high spielt, eben mit diesem Robber, Dann hätten wir wahrscheinlich eben auch ein Adjustment, okay, aber das wäre dann wahrscheinlich eher Pass, wenn wir uns schon dafür entscheiden, dass wir quasi mit drei Titans rausgehen und werfen wollen und wir wissen, okay, er spielt so oder so One High, dann hätten wir wahrscheinlich eben einen Pass, der zu einem Pass kennt, der uns besser gefällt, wenn er eben diesen Rotational Robbing Safety quasi zeigt.
Und da sind wir vielleicht dann auch schon bei einem weiteren Thema angelangt. Wir hatten das in diesem Jahr auch schon bei unserem Thema der Woche, die Kommunikation an der Line of Scrimmage und das bei jedem Spielzug dann über Kill, Can, Alert, je nachdem wie die Kommunikation dann auch funktioniert, man von einem Pass in einen Run checken kann oder von einem Run in einen Pass. So die Frage, hast du noch ein Play mitgebracht, wo man vielleicht auch das veranschaulichen kann, wie das dann funktioniert, je nachdem, was dir die Defense zeigt?
Ja, habe ich tatsächlich. Also das ist jetzt aus einer anderen Formation, aber Martin.
Was? Her damit.
Okay. Also ich habe wieder zwei Titans, weil warum nicht? Und ich zeige das kurz. Es ist immer dieselbe Formation. Mhm. Muss ich weiter oder nicht?
Klein wenig weiter. Passt schon? Und noch ein klein wenig zu deiner Linken. Perfekt.
Okay. Also da habe ich quasi zwei Titans auf der Seite. Ich weiß jetzt nicht, ob das rechts oder links ist.
Ja.
Die stretchen das Field Vertical quasi. Einer auf der Seam, einer draußen auf den Numbers. Kann man natürlich lesen, vor allem wenn es One High ist, ist das hier eine sehr gute Option. Außer der Cornerback überspielt das in der Cover 3 vom Chris, dann kann man natürlich hier spielen. Aber eigentlich das Ziel ist, dass die das quasi hier pushen und man dann ein 1-on-1 am Linebacker kreiert mit unserem Running Back, was wir natürlich ein gutes Matchup finden. Und wir haben hier die Motion Man Zone Indicator in ein Stack. Quasi die stehen hintereinander und dann eben den Corner und eine Outroute wäre quasi eine schnelle Antwort. Wäre eine schnelle Antwort, aber eigentlich hier drüben das Matchup mit dem Running Back wollen wir forcieren in Man Match. Also Man Coverage oder Match Zone. Und soll ich das andere jetzt noch zeigen oder wollen wir darüber kurz reden?
Würde gerne da auch über die Progression vom Quarterback lesen. Der versucht als erstes zum Running Back zu gehen oder ist es dieser F-Tight End, je nachdem, wie in der Mitte des Feldes reagiert wird oder vom Corner reagiert wird?
Also er muss natürlich zuerst schauen, okay, haben wir One oder haben wir Two High? Wenn wir One High haben, haben wir auf jeden Fall hier unseren Read, weil dann haben wir entweder One High Zone, also so Cover 3, Cover 1, Cover 1 ist Man, aber ja, dann haben wir entweder Cover 3 oder wir haben Cover 1 Man und das sind alles, wollen wir uns hier quasi befinden. Wenn es Zone ist, haben wir hier eine Chance, wie gesagt, zu hitten, wenn der Safety entweder hier rüber spielt, sich von unseren Augen manipulieren lässt oder einfach undiszipliniert ist, dann kann man natürlich den Ball hier über den Linebacker zum Y werfen, der schön gerade bleibt. Der Einzige, der das dann wegnehmen könnte, ist dieser Cornerback hier, der hier rüber spielt in Zone Coverage, versucht beide zu spielen. Dann müssten wir den Ball natürlich hier auf den F werfen. Wenn uns das alles nicht gefällt oder wir einfach Man Coverage gewinnen und kein Matchup mit unseren Titans mögen, dann ist das hier quasi unser Nummer 1 Read. Also man könnte es vielleicht deklarieren als High to Low Read. Wenn Too High ist, dann würde ich ihm wahrscheinlich sagen hier drüben, aber dann würden wir eigentlich kennen, weil Too High normalerweise ein Zone Look ist. Und dann würden wir kennen, quasi zum anderen Play, was da vor mir liegt. Das kann ich dann nachher noch zeigen.
Und prinzipiell muss man mal dazu sagen, die Modernität unserer Analysemethoden, die ist fantastisch, also mit dem Blatt Papier, was das alles kann. Deswegen haben wir hier quasi das digitale Outlet bei Coach Kaleke. Wir müssen bei dem Play vielleicht noch festhalten, wo das Explosive, was vielleicht die Coverage war und wo das Explosive entstanden ist und wie du dann adjusten würdest im Wissen, das hat dich schon mal Yards oder vielleicht sogar den Touchdown gekostet.
Ja, es könnte in viele verschiedene Coverages to play against. Wir fangen an mit einem Basis, Quarter, Half, Cover 6. Wenn wir machen das so, the Corner wird seine tiefe Viertel, der Strong Safety wird seine tiefe Viertel und wir spielen einen Half hier. Und Bernhard hat das richtig gesagt, wie ein Pro, dass der Quarterback wird diese Route attackieren hier. Der Quarterback sieht, dass die sind in einem too high Shell und die würden das Smash Route. Smash Route, der Corner muss diese Route zwischen diese zwei Routen spielen und wenn die X-Receiver geht auf die Corner Route, wenn der Corner bleibt unten, er hittet die Corner Route und alles ist in Ordnung. Wir können den gleichen Spielzug gegen ein Cover 2, Tampa 2 Look. Wenn wir haben einen Tampa 2 Look, das ist ganz oft gespielt in die NFL. Ich habe einen Game Break gehabt, wo die Green Bay Packers spielt nur Cover 2. Das heißt, dass dieser Mann ist der Mitte Drittel. Okay? Außerhalb, außerhalb. Jetzt, der Quarterback muss wissen, okay, attack ich diese Seite wie die Quarter-Quarter-Half oder lese ich diesen Mann hier? Weil, wenn er droppt, er muss diese Y-Seam verteidigen. Und das heißt, er muss laufen bis zu der Endzone. Und das ist was Besonderes, wenn Quarterbacks sind wirklich special. Die snappen den Ball, die sehen, dass die Middle Linebacker droppt tief. Er weiß in seinem Kopf, dass diese Route hier wird offen sein.
Das klassische Mike Mismatch. Du willst einen Passfänger gegen einen Linebacker bekommen.
Das ist der Loch, das der Mike Backer macht. Wenn er sieht, dass unser Y defeats dieser Mann und der Safety ist außerhalb dieser zweite Receiver, weil er muss beide covern, dann er kann zu der Seam Route gehen. Und das ist Tampa 2, das ist die Mismatch. Das ist der Mike Backer. Wenn er seinen Job macht, dann der Checkdown ist da.
Was man auch ganz gut da jetzt sehen kann, als der Chris quasi erklärt hat, okay, der muss mit dem mit, der muss mit dem mit, umso länger ein Play dauert, umso mehr wird es eigentlich zum Man-to-Man. Also Tampa 2 ist eigentlich so die Ultra- Zonenverteidigung, so Zonenverteidigung schlechthin, aber eben nach, sobald der Mike quasi mit dem Seam mitlaufen muss, ist der Nickel, der hier links quasi der den Running Back dann decken muss, der ist dann quasi in Man Coverage, weil rechts von ihm ist urviel Platz, links von ihm der Cornerback ist zwar da, aber da läuft der Running Back nicht hin, also ist einfach urviel Platz links und rechts von ihm. Und deshalb ist es quasi Man-Coverage, obwohl sie Zone-Principles eigentlich spielen. Einfach weil das halt schon ein bisschen länger dauert, das Play.
Und mit einem Quarterback wie Kyler Murray, das ist was anderes auch. Die Länge des Spiels dauert. Zone turns into Man. Wir sagen immer mit Scramble Drills, lock onto the man in your zone. Und du musst einfach nächste Mann und das ist dein Mann. Und spiel weiter, weil der Kyler Murray geht hin und her und aber die traditional Quarterbacks, die Tom Brady's, die wissen genau, welche Coverage sie sind. Die wissen genau, wo meine erste Read ist. Entweder da, 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 da. Und die gehen across the board. Die einfach machen seine Reads across the board. Vielleicht die machen das, die schauen gerade zu dieser Safety und wissen, was wird passieren. Das ist eine sehr gute. Aber die machen die erste Reads. Das ist immer in Progression. Erste Read, zweite Read, dritte Read, vierte Read.
Aber was man total.
Das, was wir daran vergessen, sorry, wir haben vorher über DJ Humphries geredet, der sich verletzt hat, und der Chris hat gesagt: Ja, da stelle ich meinen besten Pass-Rusher gleich auf den hin, also auf den Backup. Wenn da jetzt der Left Tackle einfach seinen Block nicht macht, dann ist das alles egal, was wir da aufgezeichnet haben, sondern dann wird der Quarterback wahrscheinlich einfach gesackt.
Was mich aber bei dem Setup prinzipiell interessieren würde, und wir haben noch gar nicht über die Komponente gesprochen, dass man einen Running Quarterback auch hat und dass Baltimore, Arizona, dass Washington da Special Talent in dieser Hinsicht haben, würde bei all den Adjustments, bei all den Verantwortungen überhaupt noch ein Spy quasi Platz haben? Oder gibt es einen designierten Spy, den du immer auf jemanden wie Kyler Murray abstellen würdest, egal wie die Coverage ist?
Wenn wir spielen gegen einen Quarterback, das ist sehr beweglich und ist known for running. Wir einbauen eine Spy-Technik. Und ganz einfach ist nur einen Cover One, eine Form of Cover One. Und das heißt, dass wenn wir haben diese Formation, die two inside linebackers, the Will and the Mike, die würden die Running Back haben. Wenn der Running Back geht auf eine Route, der Mann nimmt diese und der würde den Quarterback nehmen als Spy. Und wir nutzen das oft. In der ELF, wir sehen Quarterbacks, die laufen überall. Wir haben verschiedene Coverages mit Spies built in. Wenn du spielst gegen einen Quarterback wie ein Tom Brady, du brauchst keinen Spy, du brauchst mehr Leute in Coverage, du kannst tiefer droppen. Ich glaube, er hat einen Lauf länger als 18 Yards in seiner Karriere.
Aber über 1000 Rushing Yards in der Karriere, genau, das ist er stolz, trotz all der Kneeldowns. Ja.
30 Jahre, dann das kann passieren. aber ja, diese Spies sind eingebaut. Wir haben das auch Hug-Spies, das heißt, für ein Beispiel, der Will Backer hat diese Running Back Man-to-Man, aber wenn der Running Back blockt, er huggt den Running Back zu dem Quarterback. Wir können das auch machen. Aber wichtig bei einem Scrambling Quarterback.
Sorry, kurze Frage. Ja? Warum nicht Hug Rush gleich? Also warum nicht gleich blitzen dann einfach?
Weil das ist schwierig mit einem Spieler wie Kyler Murray ist das, du blitzt und dann er escaped. Wir wollen den Pass Rush developen und das war mein nächster Punkt.
In der Pocket halten.
Ist unser Pass Rush Lanes. Und das ist sehr wichtig bei unserer D-Line, dass wir kommen in unsere Pass Rush Lanes und dass wir setzen einen Trap für diesen Quarterback. So, er kann nicht außerhalb, er muss innen bleiben und es ist ganz wichtig, dass unsere Tackles bleiben inside. Wir sehen das oft, wo wir haben ein Pass-Set von einem Guard gegen einen Tackle, eine Three-Technik hier auf der Außenseite und er will einen Super-Pass-Rush machen, weil das ist schön und gut. Aber mit einem Three-Technik und einem Five-Technik, dann alles ist gebaut out here und wenn der Center steppt in diese Richtung, wir haben einen Lane hier. So, einen Three-Tech sollte nach der Innenschulter vom Guard, dass das presst die Inside of diese Pocket, dass der Quarterback bleibt und hat das Gefühl vom Druck in seine Gesicht. Er ist nicht der größte Mann, der Kyler Murray. Aber es ist egal, Tom Brady mag das auch nicht, wenn Leute kommen from the inside. Und dann Defensive Ends, die müssen outside bleiben. Das ist ganz schwierig, weil Kyler Murray ist so beweglich.
Bernhard, du hast noch ein Play in petto.
Ah ja. Ja, voll. Also mein Can wäre gewesen, okay, zwei Safeties tief. Dann spielen wir das.
Aus dieser Formation heraus.
Stick Route, ja.
Genau. Bisschen tiefer. It's like a pressure route out here. Und hier wir nennen es Hammer. Also hier so ein Dig und quasi ein Replace hier. Der Read ist quasi, du liest den Mic. Je nachdem, in welche Richtung der Mic öffnet bei der Zone. Meistens zu Speed, also würde ich davon ausgehen, dass er hier Richtung Receiver öffnet, sprich wir würden hier lesen und dann gibt es eigentlich nur noch hier den Hook Defender, geht er zum F-Tightend auf den 5-Yard-Stop oder droppt er zurück, um unter dem Y zu sitzen, unter dem Dig und je nachdem macht man halt das Gegenteilige. Falls er hier in der Mitte bleibt oder überhaupt hier zu den Tightends droppt, dann habe ich hier natürlich ein gutes Konzept. Und ja, ansonsten Checkdown. Also der Running Back blockt natürlich, geht dann in den Checkdown. Hier ist quasi auch ein Checkdown. Also entweder hier zu Checkdown oder hier zu Checkdown.
Wie tief sind diese Dig und Out?
10.
10, okay, passt.
Das ist 10 und der F ist 5.
Und redest du von einem Tampa 2?
Was auch immer, also too high präsentiert, dann kenne ich's. Also Tampa 2, Cover 2 Man, du wirst wahrscheinlich rotaten jetzt. aber ja.
Na, das gefällt mir gegen meine Cover 2. Ich würde den Nickel auf die Inside vom F sitzen, weil das ist sein erster Read. Der Mike sollte unter die Dig Route und dann gleich wie die anderen, die Corner und Safety, der Quarterback lässt die Corner und Free Safety. Wenn der Safety macht seinen Job, bleibt over the top und dann wir müssen diese Corner auf diese sitzen. Wir haben doch die anderen Safeties sind nicht im Spiel, weil es gibt keinen Router, das attackiert. Kann die Z-Receiver sitzen?
Ja. Yeah.
Ja, wenn er sieht Cover 2.
But that's, No. Sagen wir nein. Also natürlich kann er, wenn, also der Trey oder so, die machen das die ganze Zeit, dass sie dann einfach sitzen bleiben, wenn sie draußen Cover 2 sehen.
Ja.
Aber das ist halt so persönlich.
Ja.
Also sagen wir nein.
Na, Cover 2 gefällt mir in diesem Sinn, dass der Mike, wenn der Mike Backer kann seinen Job machen, auf die Inside Out from dieser Tight End. Ist es ein Play Action oder ist es ein Dropback Pass?
Dropback Pass.
Wenn er kann seinen Job machen und inside, weil er würde wahrscheinlich eine Defensive End, ich hoffe, meine Defensive End steht vor ihm und macht einen Outside Release hier, das kauft ein bisschen mehr Zeit für meinen Mike Backer, wenn er kommt hier. Und hoffentlich er könnte flip the hips umdrehen und unter dieser Route und hoffentlich dass der Quarterback kauft genug Zeit für unsere D-Line und Pressure zu bringen. Aber das kommt immer zu dieser Go-Out-Route. Das ist eine traditional Go-Out-Route-Kombination. Quarterback würde der Safety und Corner lesen. Wenn er sehr stark sitzt auf diesen Go-Route, wenn der Receiver gut ist, und dann wir können diese Fenster finden hier zwischen den Corner und den Safeties. Das ist alles Timing zwischen den Corner, Safeties, Receiver, Quarterback. Natürlich, wir müssen tief bleiben mit der Safety.
Ich glaube, was relativ klar ersichtlich ist, es gibt viele gute Gründe, warum dieser Mann mit den Vienna Vikings in der European League of Football 24 aufeinanderfolgende Regular Season Spiele gewonnen hat. 12-0 vergangenes Jahr, 12-0 in der Regular Season, das Jahr davor, Championship Ring gibt's noch obendrauf dazu. Und da kam auch eine User-Frage daher und möchte mich einmal mehr bedanken bei der Hörerinnen und Hörerschaft, dieses Mal Zuseherinnen und Zuseherschaft, die das so aufmerksam verfolgt und so viele kluge Fragen auch liefert. Und die Frage war, frage den Coach mit einem realen Beispiel. Welches Adjustment hat in der vergangenen ELF-Saison den schnellsten bzw. den höchsten Game-Winning-Impact gezeigt?
Puh. Auf einmal. Ich nutze ein Beispiel von unserer Meisterschaftssaison. Das war eine und vergangenen Saison kann ich, das wird länger dauern, aber das gibt es eine in meinem Kopf, das ist gleich da. Das war Zach Edwards und der Receiver von Washington State, kann ich den Namen nicht erinnern. Das war ein American Sweet. Receiver, Sweet, Nate Sweet, danke. Der Sweet, einer der besten Combo in der Liga. Und wir haben verschiedene Defenses gestellt, ihm zu verteidigen. Am Ende, wir haben angefangen mit einem Double-Team zwischen zwei Österreicher, 2-1. Die haben viele Crossing-Routes, das vom 2-1 zum 1-1. Wir haben das versucht, wir haben ein bisschen Zone-Coverage. Und dann wir haben einen Man-to-Man-Matchup mit unseren Import-Spielern gegen ihn, Mithilfe in der Mitte. Und das war die beste Lösung. Wir haben diese zur Halbzeit gesagt, okay, das Coach Albach super gemacht, sagt, okay, das hat nicht funktioniert. Und dann am Ende, das hat funktioniert und wir haben in der vierte gewonnen. Aber wenn wir schauen Filme an, die nächste Woche und sagen, okay, ja, das hat super funktioniert am Ende. Das könnte funktionieren in unseren ersten zwei Schemes, aber wir haben die falsche Technik gespielt oder jemand hat ausgerutscht. Und in unserem Kopf, was wir haben gesehen, war, am Spielfeld ist gleich, funktioniert das oder nicht? Und warum funktioniert das? Wir haben nicht den Slip gesehen. Der Ben Strait hat umgefallen. Das war ein schlechter Rasen oder irgendwas. Er ist umgefallen. Wir wissen nicht warum, aber der Weimer chased the Sweet. Das war ein 60-Yard-Touchdown. Und wir haben gedacht, okay, diese Defense funktioniert nicht. Das war nur ein Ausrutsch. Wir haben das nicht gesehen am Film. Wir haben gesagt, ah, okay, wir könnten mit dieser bleiben. Aber ja.
Und das ist auch das Spannende. Das sind manchmal ganz, ganz basale Dinge, die Plays zu einem erfolgreichen Play werden lassen oder eben nicht. Ja, es gibt das Ausrutschen nach wie vor. Es gibt dann vielleicht irgendwo das Hängenbleiben. Und bei all der Wissenschaft, die wir dort reinstecken, es sind da manchmal genau solche Gründe. Und Bernhard, die Frage geht an dich und an den Coach, weil sie mehrfach gekommen ist. Wer sind für dich Teams, bei deren Adjustments du dir jedes Mal denkst, boah, das ist beeindruckend. Also wenn wir jetzt vielleicht die Cardinals-Offensive betrachten, und ich meine, es gibt ja die Divisionsgegner, gegen die man auch zweimal spielt, und das ist ja dann auch wieder so das Game within the Game, dass man jemanden zweimal sieht und Bauen auch zweimal die Möglichkeiten hat. Gerade ihr mit den Seahawks, zweimal binnen drei Wochen, wo man gegen sie gespielt hat. Ist es so eine Mannschaft, wenn sie dann auch zwei Siege davonträgt, die besser adjusted, als man das gerne hätte, oder stechen da andere Mannschaften ins Auge?
Ja, voll. Also das wäre auch mal ein Beispiel gewesen, ohne dass du es genannt hättest, oder was mir zumindest jetzt in den Kopf gekommen ist, weil das, also weil es eben so kurz hintereinander war, erstens, und zweitens, weil eigentlich die ganze Zeit darüber geredet wurde, okay, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel und das haben sie gespielt. Und auch bei uns, bei den Coaches, wurde es quasi so erklärt, Geno Smith wollte das und das in der Situation und deshalb zeigen wir ihm jetzt nicht das. Aber es hat dann offensichtlich nicht so gut funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Natürlich, wir haben auch, so wie der Chris eben gemeint hat, manchmal passiert einfach irgendwas mit einem Call, wo irgendwer ausrutscht oder wo einfach der andere mal besser ist. Also wir haben, glaube ich, beide Male, wo wir gegen Seattle gespielt haben, einfach nicht unseren Football gespielt und auch nicht so gut gespielt, wie wir spielen hätten können oder sollen. Aber ja, ich meine, das ist natürlich am Ende des Tages kommt alles zusammen und sie hätten sicher auch Plays, die sie besser machen hätten können. Aber ich glaube, die haben auf jeden Fall in den zwei Spielen gezeigt, dass sie das besser als wir zumindest machen. Und ich glaube, das ist auch, wie ich es am besten beurteilen kann quasi, weil es ist immer schwer zu sagen, okay, was ist jetzt wirklich adjusted worden oder was war davor eh schon geplant und so.
Es geht so auch so um Bill Belichick, do your job. Wir müssen die Spieler nicht zu viel denken. Die müssen seinen Job machen. Das ist nicht seinen Job, welche Adjustments wir müssen machen, welche Spielzüge müssen wir kaufen. Die Coordinators müssen vorbereitet sein, welche Situation, welche Spielzug sind trainiert, practiced, in the script, wie gut sind wir in dieser. Und das Selbstbewusstsein von den Spielern selber, wenn du hast einen Selbstbewusstsein, es ist egal, was die anderen Team bringt, wir completen diese Pass oder wir machen diese Laufspielzug oder wir stoppen diese Run in dieser Defense. Das ist, was wir wollen bringen zu den Spielern, dieses Selbstbewusstsein, dass wir sind vorbereitet, wenn das und das, was wir reden hier, die Adjustments. Warum ist dieser kleine Fehler von einem Spieler, vielleicht zwei Spielern, warum ist das so aufgeblasen zu einem Big Play? Das kann ein Miss-Tackle sein, das kann ein Miss-Assignment sein. Und das ist der Coaches. Deswegen, wir haben 14 Coaches auf der Sideline und in der Box mit iPads und alles. Und sie können jedes Spiel sehen, wo die Fehler war. War das ein schematischer Fehler? War das ein Position-Fehler? Das kann beides sein, gleichzeitig. Aber das Selbstbewusstsein vom Spieler, das ist egal. Wenn ein Team hat ein Big Play, die erste Sache, wir sagen, wenn wir kommen wieder zurück zum Huddle, ist der nächste Spielzug. Vergiss das.
Und trotzdem möchte ich es nochmal in Richtung unseres Themas der Woche zurücklenken. Wenn du dir NFL-Football anschaust und wenn du dir die Coaching-Staffs ansiehst und wenn du dir dann natürlich auch überlegst, was denken die sich jetzt gerade, was versuchen die zu machen, um das zu kontern? Gibt es einen Staff, gibt es einen Defensive-Coaching-Staff, gibt es einen Offensive-Coaching-Staff, wo du dir öfters nicht denkst, boah, das ist schon cool, was die machen und das ist schon spannend, wie die auf Tendencies reagieren?
Bill Belichick war einer der Besten. Die Tendency, jeder Coach hat seinen Staff und die formatieren das anders, was für Tendencies bedeutet. Ich kann das nur sagen für mich selbst. Wenn ich sehe einen Offense, ich will, was sind die beliebtesten Laufspielzüge? Was sind die beliebtesten Formations? Was sind die Motions? Alles andere, wir können reagieren. Dann wir müssen sehen, welche Spielzüge die spielen, in welchem Teil das Feld. Und das in Kombination ist meine Philosophie für das. Viele Coaches schauen was anderes an, aber in generell, wir sehen Coaches, das gibt's, es ist eine Copycat-League und wir sehen das mehr und mehr in die NFL, das Duo ist die beliebste Laufspielzug. Du siehst das bei Detroit Lions, Miami Dolphins, 49ers,
Rams, die das letztes Jahr.
Es ist alles Duo, Duo, Duo und Play-Action und Stick-Routes. Das wird eine Zeit, wo das endet. Das kommt da vom Spielen. Und die wollen finden, was würde funktionieren in diesem Jahr gegen diese Defenses. Weil die Defenses wird auch ändern. Wir sehen, dass Pass-Catchers sind so viel wichtiger jetzt. Wir sehen, dass Tight-Ends haben viel mehr Yards, viel mehr Catches. Kann nicht sagen, dass die Shannon Sharp war nicht einer der besten Tight Ends aller Zeit, aber du siehst immer, er ist achte auf der Liste. Und wir haben jüngere Tight Ends, das kommen, weil die passen mehr. Aber der Coaching-Staff, gute Coaching. Wir sehen dieser Family-Tree von der Shanahan-Family, McVay und so weiter. Die kommen alle aus einem, das wächst. Und die NFL reagiert jetzt, wie verteidigen wir diese Defenses mit Multiple Tight Ends und Duo-Offense. Shifts und Swing Routes und alles kombiniert. Das wird kommen und eine neue Offense wird gestellt irgendwann.
Extrem spannend. Wir könnten uns wahrscheinlich noch eine Stunde nur über dieses Thema unterhalten, aber wir müssen ein klein wenig weitermachen, denn die Zeit ist dann doch auch limitiert. Und für all diejenigen, deren Head jetzt ein klein wenig spinnt, vielleicht kurze Pause machen, sich was zum Trinken zu holen, denn es gibt noch einen dritten Teil. Der folgt jetzt natürlich hier direkt im Anschluss und der heißt
Rund um die NFL.
Rund um die NFL, der beliebte letzte Teil einer Winter Day Football O'Clock Folge. Und es ist eigentlich perfekt, Coach, dass du Bill Belichick genannt hast am Ende unseres Adjustment Parts, denn der steht auch gleich am Beginn der dritten Rubrik. Wie groß war deine Überraschung, dass Bill Belichick zur University of North Carolina als Head Coach zurück, oder was ist zurück, aber College Football coachen wird?
Ziemlich groß. Das ist überraschend auf meiner Seite. Ich denke, der Bill Belichick ist ein NFL-Coach, so viele Rekorde, so weiter. Aber auf der anderen Seite, die College Football Landscape endet so dramatisch jetzt. Das ist mit Agents und Transfer Portals und die Zahlen, die spielen. Und vielleicht Bill Belichick, ich weiß nicht, wollte irgendwas Neues. Und du siehst, Reaction from America, dass Bill Belichick ist bei North Carolina. North Carolina ist eine Basketballschule. Es ist eine Basketball-Universität. Michael Jordan, okay, North Carolina. Du denkst das nicht über American Football am meisten. Aber Bill Belichick-Effekt, wir haben die beste Top-Spieler sind in Gespräch jetzt mit North Carolina. Und dass dieser Effekt, dass er hat so viele Wissen über die NFL, Profi-Quarterbacks, natürlich Tom Brady, das ist der Effekt, dass die NCAA jetzt hat mit Deion Sanders. Deion Sanders in Colorado. Colorado war einen, ja, durchmäßig College. Jetzt, die sind ausverkauft, jedes Spiel. Die haben die meistbezahlte Spieler in dieser Universität. Und er bringt das auch jetzt zu North Carolina.
Bernhard, hättest du dir gedacht, dass Belichick nochmal versucht, in der NFL für Furore zu sorgen und sich auch den Coaching-Record, also die meisten Siege aller Head-Coaches von Don Shula zu holen? Oder war das für dich irgendwie durchaus nachvollziehbar, dass er Herausforderungen woanders, nämlich im College, sucht?
Ja, ich habe schon gedacht, also vor allem jetzt die Offseason und davor dachte ich mir schon eigentlich, dass der wieder zurück in die NFL kommt. Ich dachte mir, okay, der kennt wahrscheinlich irgendwie nichts anderes, der hat nichts anderes gemacht und der will sicher wieder zurück in die NFL. Aber dann dachte ich mir, okay, der ist jetzt wahrscheinlich komplett fertig, als wir da einmal über dieses Foto am Strand oder was da geredet haben mit seiner Flamme. Und als er dann eben Instagram gemacht hat und so. Aber ja, finde ich irgendwie geil. Ich hab so einen Post gelesen, wo sie gemeint haben, dass das, also angeblich aus einer Quelle, die sehr nah zu ihm steht oder irgendwie so hat es geheißen und die hat gemeint, dass das so ein bisschen ein Fuck you zu der NFL sein soll. Von wegen, ihr gebt mir nicht das, was ich haben will in einem Team, ihr gebt mir nicht die Bestimmungsmöglichkeiten.
Komplette Kontrolle, ja.
Genau. Und das will ich dann nicht, dann gehe ich lieber zu so einem College, was mich wahrscheinlich mit Handkuss nimmt und da kriege ich, da essen mir alle aus der Hand und ja, warum nicht? Coach Belichick, keine Ahnung, der hat so viel geopfert schon für den Sport, warum sollte er sich da noch irgendwie herumplagen, warum nicht aufs College gehen und vielleicht startet er ja noch was richtig Großes. Und so wie es der Chris gesagt hat, ich meine, das mit Deion Sanders, vielleicht wird das jetzt so, wie College sein wird, auch als Coaching-Position, dass man halt irgendwie so einen gewissen Namen haben muss oder halt so einen Flair, so einen Vibe, weil das Recruiting halt einfach schwerer geworden ist, vor allem wenn man auf einer Schule ist, die nicht viel Geld hat.
Und trotzdem, wie ihm hofiert worden ist, ich glaube, da gibt es den einen Clip, der auch dann überall in den Timelines erschienen ist, wie er beim Basketballspiel empfangen worden ist. Das ist dann schon nochmal was anderes. Wenn wir zum Spielgeschehen in der NFL kommen, Bernhard kennt das ausführlich, er darf sich diese Woche wiederum nur für eine Sache entscheiden, möchte aber trotzdem bei dir beginnen, Coach. Woche 15, wir sind Homestretch der Regular Season, jetzt geht's wirklich ins Eingemachte, jedes einzelne Spiel in den Divisionen hat noch ein klein wenig mehr Bedeutung. Wenn du auf das zurückblickst, was sich in der vergangenen Woche ereignet hat, und wahrscheinlich war das beste Late Window, zumindest von den Matchups her, das es seit langer Zeit gegeben hat mit den Eagles und den Steelers, mit den Bills und den Lions, auch mit den Cardinals, die im Einsatz waren, mit den Broncos und den Colts, ganz viele Playoff-Implications. Was wird von dieser Woche 15 überbleiben? Was ist ein Takeaway, den du dir notiert hast?
Dass die Josh Allen ist was anderes. Dieses Bills-Team mit diesem Quarterback, jeder hat geschimpft über die Trades, keinen Wide Receivers mehr oder sowas, aber die haben Josh Allen. Und Josh Allen, wie viele Punkte haben die gescored in den letzten drei Wochen? So 120?
Drei aufeinanderfolgende Wochen, 35 plus.
Ja, die sind wirklich am Weg. Ich sehe die Bills und Josh Allen. Und er ist anders als alle anderen Quarterbacks in der NFL. Er hat diese Size-Weight-Speed-Ratio, Playmaking-Ability. Er kann in der Pocket spielen, er kann außerhalb der Pocket spielen, er kann laufen in der Red Zone selber. Er hat das und du siehst das in seiner Entwicklung jetzt. Und letzte Woche, ich habe das bemerkt, dass ja, er ist anders als alle anderen Quarterbacks in der NFL jetzt.
Bild mir das ein, gelesen zu haben. Also es ist ein neuer NFL-Rekord, weil er in Back-to-Back-Weeks 320 plus Passing-Yards hatte, mehr als zwei Passing-Touchdowns, mehr als zwei Rushing-Touchdowns. Und irgendwo habe ich dann gelesen, Steve Young hat in seiner gesamten Karriere so ein Spiel und Josh Allen hat es in Back-to-Back-Weeks gemacht. Das sagt eh schon alles. Ist ihm der MVP-Titel noch zu nehmen?
Ja, natürlich. Wenn die gewinnen weiter bis zum Ende der Saison, natürlich. Aber das gibt es anderen Teams, das können das auch sagen. Ich meine, Patrick Mahomes ist immer. Alle diese Teams sind 11 Spiele gewonnen. Natürlich, das gibt es einen MVP-Candidate dahin.
Lamar Jackson hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Absolut. Bernhard, ist auch dir Josh Allen ins Auge gesprungen? Wäre auch das für dich so der Week 15 Takeaway, dass die Bills Major Contender sind? Waren sie ohnehin schon oder ist dir was anderes aufgefallen?
Nein, ich fand es eh lustig. Also ich habe das Spiel natürlich mitverfolgt und dann, weil wir letzte Woche ein bisschen intensiver irgendwie drüber geredet haben, ob der MVP wird oder werden sollte oder nicht und dann hat er wieder so eine Performance raus, wo ich mir dachte, okay, ja, jetzt ist wahrscheinlich vorbei mit dem Race, unter Anführungszeichen. Aber das, was ich mir rausgesucht habe, das fand ich auch sehr interessant. Zwar selbes Spiel, anderer Quarterback, aber Jared Goff, 5 Touchdowns, Quarterback Rating 118 und ein Loss. Und vor 4 oder 5 Wochen oder so gegen Houston hat er 5 Interceptions gehabt, 59er QB-Rating, aber einen Win. Und deshalb, und ich weiß jetzt nicht, ob das gegen das restliche Team spricht von ihm, obwohl er so eine Performance hatte und verliert, oder ob es einfach für noch mehr für Josh Allen spricht, dass selbst wenn der gegnerische Quarterback, die gegnerische Offense so gut spielt, er spielt halt einfach besser oder sein Team spielt halt einfach besser. Aber ja, das war für mich so Eye-Popping-Stat oder das Ding der Woche quasi.
Wenn wir bei Eye-Popping sind, dann müssen wir bei den Detroit Lions bleiben. Da ist seit gestern bekannt, dass David Montgomery auf der offensiven Seite des Balles in dieser Saison nicht mehr zurückkehren wird. Und wenn ich dir jetzt, Coach, die Ausfallliste auf der Defensive vorlese und wer alles auf Injured Reserve ist, Alex Anzalone, Derek Barnes, John Kominski, Marcus Davenport, das ist prinzipiell Aiden Hutchinson, das ist eine komplette Defensive Line, Ifeatu Melifonwu, dann haben wir noch Ennis Rakestraw, Jalen Reeves, Maben, Malcolm Rodriguez. Wann ist es irgendwann zu viel? Wie viele Ausfälle kann man auf dem Niveau überhaupt noch kompensieren?
Ja, das ist schwierig in der NFL vor allem. Das ist erstaunlich, was die Detroit Lions machen. Jetzt mit all diesen Verletzungen, doch, die sind 12-2. Und was für eine Saison. Das ist vom Coach Gamble, der Coaching-Staff, der Glauben, dass die haben im Team. Wir haben dasselbe gehabt in Jahr 1 von der ELF. Wir haben 15 Leute out for season mit alle möglichen Verletzungen, vom Hamstrings zu Kreuzbänder, so gebrochene Beine. Aber es ist die Glauben an Team und mag in seinen Job, mag nicht zu viel. Schwierig in die NFL, schwierig in Football in generell, ein paar Verletzungen, so eine Liste zu haben, unglaublich, was die machen.
Wie ist das wenn du dich jetzt irgendwie so in Aaron Glenn hineinversetzt, wenn du jede Woche und wenn du eigentlich nicht weißt, wen du überhaupt beim Training haben wirst, wie viel kannst du da mit Scheme und Gameplanning überhaupt noch drumherum arbeiten?
Das ist der Couture, dass die haben angefangen mit in Camp. Du kommst in als ein Defensive Coordinator, du kommst da rein und sagst, die sind unsere drei Säule und wir stehen auf diese drei Säule. Wir sind eine tough Defense, wir laufen zum Ball, wir forcen Turnovers, fast wie immer. Aber die glauben in das. Die glauben, dass die Coaches würde vorbereiten, diese Spiele, dass sie können performen. Und jeder muss uns seine Chance nützen. Und wenn du glaubst, dass ein Team ist, ist es ganz komisch, weil du vielleicht hast nicht deine beste Spiele, aber du spielst dein bestes Spiel. Also das gesamte Team. Das ist ein Team ohne Superstars auf der Defense, aber ein guter Defense dazu. Das kann passieren, das passiert oft. Das passiert mit Teams, die verlieren die Einzelstar. Und wir sagen, okay, die Detroit Lions haben 5 Interceptions, aber doch gewinnen. Aber wenn die Buffalo Bills haben keinen Josh Allen, was würde passieren? Ich würde die Detroit Lions nehmen. Diese Stimmung im Team, dieser Glauben an jeden Spielzug, wir können gewinnen. Das ist ein Testament zum die Lions Coaching Staff.
Und was man dazu sagen muss, sie sind, glaube ich, noch nicht offiziell auf Injured Reserve, aber Lee McNeil und Carlton Davis sind vergangenen Sonntag noch als Season-Ending Injuries dazugekommen. Bernhard, wir haben es auch vor dem Recording, vor der Aufnahme schon gesagt, ich möchte mit euch eine kleine Aufgabe machen, die ich schon etwas länger vorbereitet habe, um einfach mal zu sehen, wo die NFL hingegangen ist und wo zwei der smartesten Football-Minds im deutschsprachigen Raum auch Skill verordnen. Ich möchte mit euch einen kleinen Skill-Position-Draft machen und prinzipiell gibt es nur zwei Regeln. Jeder von euch darf abwechselnd einen Skill-Position-Player in der NFL picken für ein Team. Also Chris Kalecki würde es sich für die Vikings holen und du, Bernhard, darfst dir einen Skip oder drei Skill-Position-Player zu den Cardinals holen. Die einzigen Spieler, die nicht gepickt werden dürfen, weil es natürlich ohnehin die besten sind, Marvin Harrison Jr., Trey McBride, wissen wir, keine Cardinals. Und ich möchte einfach nur wissen und feststellen, wo vielleicht auch dann die Running Backs sind, wie wichtig die Tight Ends im modernen Spiel geworden sind. Und weil er eben bei uns zu Gast ist und unserer Einladung gefolgt ist, darf Head Coach der Vienna Vikings Chris Kalecki den ersten Pick im Skill Position Draft machen. Alle Skill Player in der gesamten NFL sind verfügbar. Wen würdest du zu den Vienna Vikings holen?
Es gibt zwei in meinen Augen, das sind komplett anders als alle anderen. Aber es gibt weniger Running Backs, das ich sehe in dieser Art. Und das ist Saquon Barkley. Ich nehme Saquon Barkley.
Ist dein Nummer 1 Pick?
Das ist mein Nummer 1 Pick. Nicht die anderen, ich will das nicht sagen, vielleicht der Bernhard nimmt meinen Pick nicht. Aber ich sehe den Saquon Barkley als sehr selten. Er ist gesund. Und seine Karriere war immer enttäuschend mit den Giants und jetzt mit den Eagles. Er hat eine Bombe-Saison. Es gibt nicht so viele Running Backs wie Saquon Barkley.
Was macht ihn so special?
Er ist so explosive. So explosive. Seine Gewicht, seine Explosivität, Breaking Tackles. Wir haben diese Jump over the
Backwards Hurdle.
Du siehst das nicht im Football. Das ist nur ein Gefühl. Er hat das gezeigt in College. Er war der beste Spieler in College Football beim Penn State in dieses Jahr, in meiner Meinung. Und er hat das gezeigt dieses Jahr.
Bernhard, Saquon Barkley off the board. Wer ist Skill Position Spieler Nummer 1 und Verstärkung für die Cardinals aus deiner Sicht?
So wie du es eben erklärt hast, von wegen, wo geht die Tendenz hin und so. Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir immer noch eine Pass-Heavy League sind, wo wir auf jeden Fall einen Number One Receiver brauchen. Und deshalb nehme ich mit meinem ersten Pick Jamar Chase. Ich finde, das ist einfach momentan der beste Receiver, der kann alles machen, der fängt die kurzen Bälle, der kann tief gehen, der hat Game-Breaking-Potential und auch so wie über Saquon geredet hat, der Chris, der spürt das Spiel einfach und ich glaube, das ist ein solider Nummer-1-Receiver, den jeder, glaube ich, gern in seinem Team hätte und deshalb ist das mein Nummer-1-Pick.
Und es gibt ein extrem spannendes Fernduell zwischen Jamar Chase und Justin Jefferson. Jamar Chase, der auch sagt, nee, ich will Justin Jefferson Money bekommen und in der Offseason wird Cincinnati wahrscheinlich keine andere Wahl bleiben, als ihm dieses Geld auch zu bezahlen. Was separiert für dich oder was? Warum ist Chase für dich vor Jefferson?
Wahrscheinlich einfach nur wegen seiner Performance. Also wahrscheinlich letzte Saison oder vorletzte Saison hätte ich wahrscheinlich Jefferson genommen. Ich glaube, sie sind beide sehr gute Receiver. Er ist der zweite Receiver eigentlich, der auf meiner Liste da gestanden ist, Jefferson ist. Deshalb, ja, ich glaube, sie sind sehr ähnlich. Ich glaube, so wie Chase einfach momentan spielt, hätte ich ihn halt einfach lieber. Und auch der Typ von Receiver gefällt mir eigentlich ein bisschen besser. Also Jefferson ist, geht mehr so in die Richtung Deep Threat. So, ich weiß nicht, ob er sich so ultra wohl fühlt auf so kurzen Slants, den man braucht bei Dritter und Drei. Und Jamar Chase macht das einfach, Shallow Crosses läuft er. Jefferson macht das natürlich auch, aber der ist mehr zu Hause bei diesen tiefen Routen, tiefe Digs, alles über halt so 10, 15 Yards. Und Chase, habe ich das Gefühl, den kann man einfach überall hinlaufen lassen und der will einfach nur den Ball in der Hand haben.
Das heißt, in unserem Gedankenexperiment ist Saquon Barkley ein Vienna Viking, ist Jamar Chase ein Arizona Cardinal. Jetzt darf Kurt Kolejke wieder picken. Wen holst du dir noch in die Offensive?
Das ist easy. Justin Jefferson, das war mein anderer Gedanke für den ersten Pick. Jamar Chase war meine Nummer zwei. Aber Justin Jefferson ist egal. Throw it up. Er kommt runter. Er hat die meisten Yards in die ersten sechs Jahre in seiner Karriere. Er hat nichts dagegen Sam Darnold. Er spielt eine super Saison, aber er hat Kirk Cousins und Sam Darnold in seiner Karriere. Und Joe Burrow, in meiner Meinung, ist der bessere Quarterback von diesen drei Quarterbacks. Aber der Justin Jefferson, in meiner Meinung. Und ich habe Saquon Barkley und Justin Jefferson auf der Außenseite.
Spektakel wäre garantiert in der Generali Arena zu Wien. Jefferson, Chase, Barkley auf der Board. Bernhard, dein zweiter Pick.
Ich nehme Kamara, ist vielleicht so ein bisschen ein, also Alvin Kamara, Running Back, nehme ich, ist vielleicht so ein bisschen ein
Peak Alvin Kamara wahrscheinlich.
Ja, ich meine, wenn man sich das aussuchen kann, aber einfach dieses Paket, Alvin Kamara, der kann alles machen. Jetzt hat er wieder diesen One-Hander gemacht und da habe ich mir selber wieder so gedacht, wie lange spielt der erstens schon in der Liga und zweitens, wie lange konnte den schon keiner stoppen und drittens, warum redet keiner über den? Also ich finde Alvin Kamara vor allem so als All-Around-Back, den kannst du bei jedem First, Second, Third Down am Feld haben, der ist schnell, der kann Tackle brechen, hat unglaubliche Balance, du kannst ihn aber auch auf Routen schicken, kann Bälle fangen, ist schneller als Linebacker, all das ist shifty, deshalb ja, und im schlimmsten Fall wäre das wahrscheinlich auch mein Kick-Off-Returner, falls ich unbedingt will, dass er noch ein bisschen mehr Bälle in die Hand bekommt. Deshalb, ja, Kamara.
Coach, jetzt haben wir die ersten vier Picks und zwei Running Backs sind da drunter. Und ich würde jetzt mal behaupten, hätten wir dieses Experiment vor 3-4 Jahren gemacht, dann wäre kein Running Back unter den ersten vier gewesen. Mit Christian McCaffrey und dem, was er bei den 49ers verändert hat, mit der Exzellenz eines Derrick Henry, mit dem Impact eines Saquon Barkley, mit der Continued Excellence eines Alvin Kamara, ist vielleicht die Saison 2024 oder vielleicht Beginn 2023, 2024, sind das so Wendepunkte hin zu, wir valuen Running Backs jetzt wieder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass diese Ausnahme sind, diese Derrick Henrys und Saquon Barkleys, Christian McCaffrey, die sind da, aber du kannst einen guten Running Back picken in der fünften Runde oder vierten Runde. Das gibt's. Es ist ein Markt. Es gibt viele Running Backs draußen, und Faktum ist, ein Running Back hat eine 3 Jahre Karriere und das ist aus. Das ist, wo die Markt kommt, in Effekt. Ein Quarterback kann 18, 15, 20 Jahre spielen. Running Backs haben nicht lange Karriere. Und wir sehen, die sind genutzt, und wie die Detroit Lions, die nutzen zwei Running Backs. Und dieser Power-Football mit Outside Zones und Duo und Power und so weiter. Der Laufgame ist zurück in die NFL, aber ich glaube, die Value per Pick ist besser mit einem Receiver, einem Offensive Tackle, a Quarterback oder einem Defensive End oder Corner.
Und es sind dann eben diese Unicorns, wie es Barkley ist, wie es Derrick Henry ist. Und einen Pick hast du noch, du hast dich für den Receiver und für den Running Back entschieden. Wer ist dein dritter Pick im Skill Position Draft?
Ja, wir sind hier mit einem Tight End und ich muss einen Tight End nehmen und ich nehme einen Tight End für die Zukunft. Ich kann nicht der Trey McBride, weil wir reden über die Cardinals.
Wer natürlich der Pick ist, klar.
Und das ist die Brock Bowers. Er war ein Freak in die NFL Combine. Er zeigt das jetzt. Er hat 90 Catches, eins mehr als Trey McBride und spielt auf einem schlechten Raiders-Team. Das wechselt die Quarterbacks immer und er hat doch eine gute Saison. Und ich glaube, er hat viel Potenzial mit seinem Körper, seiner Größe, seiner Toughness. Und wir brauchen das. Und so, ich habe einen guten Wide Receiver, tiefe Bälle, I have a tight end, control the middle, und I have a running back for the run game.
Ich habe irgendwie so das Gefühl, das hätte auch dein Pick sein können, Bernhard. Jetzt hast du Jamar Chase, jetzt hast du Alvin Kamara. Wen holst du da noch dazu, wenn da der beste Tight End oder mutmaßlich beste Tight End neben Trey McBride auf der Board ist?
Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit lassen können mit dem Kamara-Pick, weil den hätte er wahrscheinlich eh nicht gepickt, vor allem als er in der ersten Runde einen Running Back genommen hat. Aber ich bin noch nicht so erfahren im Draft-Room. Deshalb, ja, ich wollte jetzt natürlich den Brock nehmen, aber ich nehme einfach Kittle. Ich finde, Kittle und Brock sind sehr ähnlich. Kittle ist natürlich sehr viel dominanter im Run-Game nochmal, aber beide sehr schnelle Athleten, beide gute Pass-Catcher. Dieses Jahr hat Kittle nicht so eine ultra-dominante Saison, aber letzte Woche gerade erst hat er wieder richtig viele Bälle bekommen und hat richtig aufgedreht. Und ja, vor allem jetzt, wo ich so ein bisschen den Unterschied zwischen, also ich habe Kingsbury und jetzt eben mit dem Drew Petzing, so ein bisschen den Unterschied zwischen Value von Titans und was bringt das eigentlich dem Team, und es ist einfach sehr, sehr viel wert, wenn die Defense nicht weiß, was kommt, wenn man mit zwei Titans draußen stehen kann und man kann den Ball laufen, man kann aber auch werfen, das ist einfach sehr viel wert. Deshalb würde ich jetzt nicht einen zweiten Receiver draften, einfach nur, dass ich ein bisschen mehr explosive bin, sondern lieber den Titan dann noch damit dabei haben, um einfach variabler zu sein und nicht so leicht zu lesen.
Ich finde das extrem spannend, und es sind eben doch zwei Running Backs in diese Top 6 gerutscht und zwei Titans und zwei Receiver. Ich glaube, das zeigt schon ganz gut, dass du Impact Player auch auf jeder Position haben möchtest, und bin gespannt, wie das dann vielleicht aussieht, wenn wir das in einem Jahr wiederholen dürfen. Nachdem wir auf die Zielgerade einbiegen, du heute noch zu tun hast, Bernhard, auch Coach Galecki ein begehrter Mann ist, möchte ich nur eine Frage an dich stellen, die von den Userinnen und Usern gekommen ist. Ganz simpel, wie laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison in der European League of Football?
Super, unsere Gegner sind rausgekommen, wir haben eine neue Division. Wir haben Non-Division Opponents dieses Jahr, das wird
richtig knackig. Paris, Rhinefire und Raiders.
Ja, so wir haben unser Playoff-Teams vom letztes Jahr, also ein sehr schwieriger Off-Season-Schedule oder Non-Divisional-Schedule, aber das ist gut für uns, weil wir wollen gegen die Beste jede Woche spielen. Okay, es ist 1-0, jedes Jahr ist Neues, und wir sind in der Zeit, wo unsere Spiele sind in Vorbereitung. Wir sind weit vorne mit unserer Contract Negotiations und Signings und sowas, und das wird alles rauskommen in den nächsten Monaten, und das Aufbau zur Saison 2025, es freut mich sehr, weil die ELF ist wirklich ein cooler Produkt für europäischer Football, für unsere Spielen, die haben eine
Mike
Chance.
Mike Tomlin schaut ELF-Spiele, ja.
Natürlich, es ist das ist eine coole Sache, hoffentlich Mike Tomlin kommt rüber, ich bin ein großer Mike Tomlin-Fan. Er ist ja in der NFL 18 Jahre jetzt. Das ist mein 20. Jahr in bei den Vikings, und es wird mein viertes Jahr in die ELF. Aber die Project ist cool. Es ist super, dass wir können zu anderen verschiedenen Ländern spielen, international und natürlich zu Hause mit unseren Fans hier in Wien spielen.
Und wenn ihr Gefallen an dem gefunden habt, was Coach Kolejke euch an Footballwissen offeriert hat, ihr könnt diesen Mann dann auch höchstpersönlich sehen. Es gibt nämlich ein großes Event innerhalb der Vikings-Organisation, an dem auch Leute teilhaben dürfen. Das ist die Super Bowl Party, die findet in der Metastadt statt. Das ist eine tolle Location. Und wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr Super Bowl 59 sehen wollt, wo ihr diesen Event verbringen möchtet, einfach mal auf viennavikings.football blicken. Das ist die Website der ELF-Franchise. Und ja, dein Wissen darf man auch, darf man dich bei der Party dann anquatschen und sagen, hey Coach, erklär mir doch nochmal genau, wie das mit Cover 2 funktioniert.
Ja, natürlich. Sehr cool. Wir gehen basic. Cover 2, Cover 3.
Perfekt. Und Bernhard, uns obliegt es noch, was aufzulösen. Wir haben nämlich vor 2 Wochen angefangen, Football-Cleats per Auktion zu versteigern. Und wir haben einen neuen Höchstbietner. Also ich habe meinen Laptop zurückbekommen und die Daten waren nicht gelöscht. Ich habe noch Zugriff auf mein Postfach gehabt und da ist ein Gebot reingetrodelt, das sehr schön ist, dass wir auch entsprechend auffetten werden. Du hast schon gesagt, die Höchstbietende wird sich darüber freuen dürfen, dass du die Spende verdoppelst. 250 Euro war das letzte Gebot, der gute Michael. Er hat damit die Football-Cleats in Größe 46 ersteigert, hat, glaube ich, schon darum gebeten, dass sie signiert werden. Ich glaube, dem können wir auch nachkommen. Das heißt, insgesamt 500 Euro, die an das Momo-Kinder-Palliativzentrum in Wien gehen. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Geschichte, jetzt auch kurz vor Weihnachten nochmal für einen guten Zweck zu helfen. Ich glaube, wir können ganz zufrieden sein. Wir müssen uns eigentlich schon überlegen, welche Dinge wir von dir noch versteigern können, um noch mehr Geld zu lukrieren.
Ja, voll. Ich habe paar sehr coole Nachrichten auch bekommen mit den nächsten Vorschlägen schon mehr oder weniger. Aber ja, mich freut es natürlich sehr, dass wir da einen kleinen Teil dazu beitragen können und ja, hoffentlich wächst das auch auf die Zukunft gesehen.
Kann eigentlich keinen besseren Schluss geben für diese Folge vom Winter Day Football O'Clock. Möchte mich bedanken, Coach Galecki, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast. Es ist immer wieder spannend, dein Wissen anzapfen zu dürfen.
Vielen Dank und Merry Christmas, Bernhard. Merry Christmas an alle. Wir sehen uns bei der Super Bowl Party.
Und Bernhard, auch dir vielen Dank. Wir hören uns dann in der kommenden Woche und auch da wieder mit einem ganz speziellen Gast. Bernhard, wie immer, danke, dass du so lange, so ausführlich mit uns über Football geplaudert hast.
Dankeschön. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Football. He's at the 30. He's at the 20. Second on the clock. Football. Oh, clock.